Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin. Gute Doppelacht, Weihnachten, englische Woche, Bundesligaspieltag. Es ist viel passiert, es war aufregend, so kurz vor den Festtagen, um das alles mit mir einzuordnen. The one and only, der Mann aus der Elefantenrunde von Doppelacht, LS, herzlich willkommen.
Ja, moin moin, Elefantenrunde, da sprichst du ja schon an.
Man könnte meinen, das war Absicht, ne?
Ja, dazu habe ich noch einen Spruch, man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, aber es wird in dieser Folge vielleicht mal den einen oder anderen Huster geben. Und mein Husten hält sich so hartnäckig wie Edin Terzic auf der Trainerbank.
Ja, und er wurde wieder bestätigt als Trainer. Sowohl externer Berater Matthias Sammer als auch Aki Watzke als, weiß ich nicht, Sonnenkönig vom BVB. Wahrscheinlich ist am Ende
CEO.
Wer heutzutage alles CEO ist, weiß ich nicht.
Elias Geschäftsführer.
Ja, als CEO klingt aber besser. Frag mal Elias Nährlich.
Ja, der ist CEO of everything.
Und noch mehr.
Ja.
Und Icon League. Aber lass uns zu Borussia Dortmund kommen, deinem Kern. Thema, deinem Spezialgebiet. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit Dortmund gegen Mainz an. Aber hau raus. Ich will gar nicht dazu weit reinreden.
Ja, ich werde eigentlich auch nichts zu sagen. ja, lief nicht so gut, ne?
Das Spiel, die Hinrunde, die Trainerentscheidung?
Die letzten Wochen liefen nicht so gut. Ich glaube, aus den letzten 6 oder 7 Spielen hat Dortmund nur einmal gewonnen oder so in der Bundesliga?
Das ist korrekt. Ja, was ich mal aufgeschrieben habe, den BVB und Mainz eint, dass sie seit 5 Bundesligaspielen sieglos sind.
Ja. und Dortmund ist Fünfter und Mainz ist 16.
Das stimmt. Mainz spielt nicht wie ein 16., aber das ist ein anderes Thema. Wer aber gut spielt in der ersten Halbzeit, ist der BVB.
Ich verstehe es auch nicht. Du spielst in der ersten Halbzeit so gut. Und in der zweiten Halbzeit spielt Mainz.
So gut.
Ja, genau. Ich weiß es nicht. Wieso? Also wie kann... Also natürlich, dass du ein bisschen schlechter spielst, weil du kaputt bist oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ist okay.
Der Gegner spielt ja auch die 60 Minuten mit.
Ja, aber das ist ja Unterschied wie Tag und Nacht.
Und das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Weil die erste Halbzeit von BVB, die hat mir wirklich richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, der war so wie der Freistoß von Julian Brandt, bloß ohne Erfolg.
Ein bisschen, generell sehr schönes Tor von Julian Brandt. Sein 5. Saisontor. Julian Brandt
ist, glaube ich, Topscorer von Dortmund.
Das könnte gut sein, das habe ich oder nicht nachrecherchiert.
Topscorer oder Top-Torschütze? Warte mal, kann ich das nicht hier
irgendwo? Mutmaßlich beides. Wo ich eigentlich hin will, ist, dass es der Julian Brandt ist, der vor 2 Jahren, wo man noch überlegt hat, ob man den Vertrag verlängert, heute Lebensversicherung und Topscorer?
Ja, bester Torschütze und bester Scorer.
Ja, ein bisschen bezeichnend, wenn es in der Zeit unter Edin Terzic eine positive Entwicklung gibt, dann auf jeden Fall Julian Brandt.
Ja, gut geteilt mit Füllkrug und Mahlen. Die haben auch jeweils beide 5 Tore.
Ja, okay, nehme ich, aber das sind schon gute Stats und zeigt so ein bisschen die Rolle, in die sich Julian Brandt beim BVB entwickelt hat.
Ja, absolut. Das hat er schon Ende letzte Saison oder ab Winter diesen Jahres, Januar, schon hoch gehabt und war maßgeblich für den Erfolg der letzten Saison beteiligt und spielt jetzt auch immer noch konstant. Einige sagen, dass er auch 1, 2 Spiele mal hat, wo er nicht so super spielt. Mag vielleicht sein, ist aber noch mit der konstanteste bei Borussia Dortmund. Und es kommt auch ganz drauf an, wo er spielt. Also spielt er außen oder im Zentrum. Jetzt gegen Mainz hat er wieder im Zentrum gespielt.
Fand ich ihn gut. Ich finde die Entscheidung auch gut, ihn mehr im Zentrum spielen zu lassen, weil Donny Malen bin ich ja sowieso Fan von, auch wenn der nicht ganz das immer abruft, was ich grundsätzlich von ihm erwarte.
Gut.
Wer mir die letzten Wochen aber ganz gut gefällt, da will ich eigentlich hin, ist Maino Gittens.
Yeah, der ist, sag ich auch immer,
wirklich ein belebendes Element im BVB-Spiel, weil der das hat, was dem BVB sonst irgendwie inzwischen komplett abgeht. Also dieses Unberechenbare, das Tempo.
Unbekümmerte Tempo, die Tiefenläufe?
Zum Beispiel, also das ist ein Spieler, den du auch mal anspielen kannst als Julian Brandt, wo auch ein Sabitzer mal einen öffnenden Diago spielen kann, weil der die Tiefe sucht, weil der die Räume versucht zu besetzen, weil der da reingeht und du dadurch einfach ein neues Element und ein breiteres Element im Spiel hast, ist irgendwie gerade so ein bisschen das, was dem BVB irgendwie fehlt. Und bei Nur Gittens finde ich gut, dass er das Vertrauen bekommt.
Ja, finde ich auch gut. Bleibt ja auch nicht mehr so viel Auswahlmöglichkeiten.
Das ist wahr.
Aktuell.
Einmal durch die personelle Situation. Andererseits könnte man auch sagen, der Kader vom BVB ist in den letzten 2 Jahren nicht zwingend besser geworden, muss man auch ehrlich sagen. Der stagniert doch. Und da ist Beino Gittens gerade als junger Spieler...
Kurze Frage.
Ja?
Wer hat die höchsten Marktwerte in der Mannschaft von Borussia Dortmund?
Boah.
Also sind 2 Spieler, die gleich hohen Marktwert haben.
Boah, das finde ich gerade, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach, weil Dortmund gerade nicht so den klaren Star-Spieler hat und auch nicht dieses junge Brechertalent, was sie die letzten 5-6 Jahre eigentlich immer im Kader hatten, der bei Transfermarkt immer so hochgejubelt wird. Ich würde fast sagen Julian Brandt.
Und?
Oh, Beino Gittens?
Nein.
Nee, aber ich dachte, also auf Transfermarktwerte gebe ich gar nichts, ne? Das ist absoluter Quatsch und Humbug. Und besonders seit die das nicht mehr halbjährlich machen, sondern gefühlt alle 4 Wochen, ne, gibt es ja Spieler, die springen alle 6 Wochen zwischen 10 Millionen hin und her. Zweiter Spieler, boah, schwierig, warte.
Ganz einfach.
Boah, Niklas Süle?
Gregor Kobel.
Boah, krass. Das ist aber krass, weil grundsätzlich Torhüter bei Transfermarkt nicht wirklich einen hohen Marktwert haben. Also, wenn dein Torwart schon der mit dem höchsten Marktwert ist, lass mich raten, 35 Millionen? Beide?
40.
40. Aber damit ist Gregor Kobel auf 100%ig in den Top 5 der Welt, was den Marktwert angeht. Das muss man sagen. Lass uns zum Spiel zurückkommen. In der ersten Halbzeit.
Schade, ich dachte, ich kann schön ablenken.
Nee. Weil Dortmund trifft ja in der ersten Halbzeit noch 2-mal das Aluminium.
Yes.
Und ich sag dir ehrlich, wenn die einen davon reinmachen, gewinnen die das Spiel, glaube ich, trotzdem.
Ja, weil dann ist das Ding durch. Dann führst du 2-0 zur Halbzeit, dann machst du noch ein bisschen Verwaltung und dann schiebst du das dritte Tor nach.
Ich weiß nicht, ob Dortmund das dritte Tor nachschieben kann. Es ist ja aber so, dass Dortmund diese klaren, guten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit hat. Hat dann ein bisschen Pech, weil das Mainzer 1-1 kommt für mich aus dem absoluten Nichts.
Ja, total.
Ich weiß auch nicht, was da los war, weil das ist ehrlich gesagt so eine Standardaktion. Ach, Kobel ist noch dran, der Ball ist hinter der Linie. Ich weiß auch gar nicht, ob das grundsätzlich so schlecht verteidigt war.
Ja, ich habe es mir angeschaut. Sabitzer, also macht außen keinen Druck auf die Flanke. So, der joggt da eher in der Stand hin zu sprinten. Ja, im Zentrum verliest halt das Kopfball. Kann mal passieren.
Ich persönlich finde dieses Druck auf die Flanke in den meisten Situationen ja auch gar nicht so problematisch, weil ich denke mir immer, wenn die Box besetzt ist, wie man so schön sagt, und du halt wirklich die großen, klaren Defensivspieler drin hast, dass sie über Flanken, dann muss es der Anspruch sein, dass du ihn rausköpfst und klärst. Bevor da sonst irgendwas Gefährliches passiert.
Kannst du den Raum ein bisschen enger machen und den Winkel ein bisschen schwieriger für den Flankengeber.
Ja, wahrscheinlich ist das die Trainerlehre,
ja.
die du da und auch die Defensivlehre, die du da vermittelst. Ist wahrscheinlich einfach so ein persönliches Ding. Im zweiten Abschnitt wird es bei mir, ehrlich gesagt, in allen Belangen dünn. Also sowohl, was meine Notizen angeht, was Mainz angeht, was den BVB angeht, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, der Spielfluss ist komplett weg. Meine nächste Szene, die ich habe, ist Niklas Süle, der zur Pause eingewechselt wird von einem angeschlagenen Mats Hummels, der einfach humorlos 18 Meter vorm Tor, ich glaube Gruder, einfach umtritt. Völlig ohne Grund und ohne Gefahr.
Klassische Süle.
Hab ich mir auch drauf geschrieben, weil das ist einfach so, das sieht auch so uninspiriert aus. Also er geht einfach hin, Gruder macht ja sogar den, also er dreht auf und macht... Also geht der Richtung außen. Der zieht ja nicht mal irgendwie 16er zum Tor. Schlotterbeck ist noch zur doppelten Absicherung da. Und er macht einfach 2 Schritte, stellt seinen Körper rein und prügelt ihn um. So völlig ohne Kontext. Also ich weiß immer nicht, was mit Niklas Süle los ist.
Ja, das weißt du er selber, glaube ich, auch nicht. Manchmal denkst du ja, okay, sind das defensiv Zweikämpfe oder Verhalten von ihm, wo du denkst, ja, okay, da musst du jetzt nicht in den Zweikampf gehen. Du hast die Außenlinie, biete die Außen an. hau ihn in ein Laufduell, das war's. Aber er geht dann manchmal so übermotiviert, sieht nicht übermotiviert aus, sieht eher aus wie die Axt im Walde, oder wie ein Elefant im Porzellanladen.
Der Körper macht da aber auch viel, muss man ehrlich sagen.
Unglücklich, sehr, sehr unglücklich.
Ist für mich ein Hauptgrund, warum Niklas Süle nicht mehr bei Bayern spielt und Bayern kein Interesse hat, den Vertrag zu verlängern, weil Niklas Süle bis heute sich nicht weiterentwickelt hat seit seinen Hoffenheim-Zeiten, was Entscheidungsfindung angeht.
Ja, definitiv.
Deswegen, Süle Schlotterbeck ist für mich ehrlich gesagt die absolute Innenverteidigung des Grauens.
Ja, das ist halt,
das muss ich so sagen.
Er wurde halt im Sommer echt verpasst, da irgendwas zu verbessern, ne?
Ja, weil ich glaube, wirklich dachte, dass das reicht.
Drei Spieler hättest du im Sommer gebraucht. Bella Kopschat, Alvarez und Sabitzer. Fertig. Ja, und vielleicht noch Füllkrug, vielleicht auch.
Wahrscheinlich schon, ja. Man hätte am Anfang ja so nicht damit gerechnet. Es geht hier in und her, Aber Füllkrug auch, der ist ein überraschend belebendes Element und passt sich doch relativ gut in die Dortmunder Mannschaft rein. Generell Transferpolitik, Dortmund ist immer ein ganz eigenes Thema. Das will ich hier jetzt gar nicht im Spiel aufmachen, weil der Spielfilm geht dann so weiter, dass mein Empfinden ist, dass gegen eine bessere Mannschaft Borussia Dortmund das Spiel in der zweiten Halbzeit verlieren würde. Weil sie passiv und destruktiv sind.
Mainz, passiv und destruktiv, und die haben auch nichts mehr nach vorne geschossen gekriegt. Mainz stand relativ hoch ein bisschen höher in der zweiten Halbzeit und haben auch einigermaßen ein, zwei Mal gut nach vorne gespielt, aber haben sich aber auch nicht so eine krassen Chance rausgespielt, wo du sagst, ja, das Ding muss rein.
Ist denn auch Mainz auswärts in Dortmund, ne? Muss man auch sagen.
Ja, und eine Szene habe ich noch im Kopf, wo der Konter ist und Sivo und Burkhardt laufen alleine auf, ich weiß nicht, ob Schlotterbeck oder Süle, zu. Und da ist kein Torabschluss in der Situation, ne? Spielst du gegen Leipzig, dann weiß er, das klingelt.
Ziemlich sicher, ja, wenn da Openda und Xavi Simons auf dich loslaufen. Und Isivo übrigens völlig komisch, weil der sich die Haare abrasiert. Der hat jetzt ganz, ganz kurze Haare. Den nicht erkannt. Der sah aus wie ein ganz neuer Spieler. Ich dachte wirklich, wer ist das denn?
Ja.
Gio Reyna macht dann kurz vor Schluss noch das 2-1.
Ja, das habe ich sofort gesehen, dass es abseits war. Ich habe es mit meiner Freundin Leonie geguckt und sie hat sich gefreut und gesagt, nee, brauchst nicht, ist abseits.
Setz dich wieder auf, alles gut, dass nichts passiert ist.
Ja.
Es bleibt beim 1-1. Aki Watzke ist da schon weg, als das Ganze passiert. Der hat nämlich schon vor Abpfiff seinen Platz verlassen. Man hätte jetzt munkeln können, dass es ein Zeichen ist, in was für eine Richtung auch immer. Aber die eben schon angesprochene Elefantenrunde hat getagt und entschieden, dass Edin Terzic Trainer bleibt. Also
jetzt schon zur Elefantenrunde?
Da wäre ich jetzt hingegangen.
Ja, ich will noch zum Dortmunder Goat.
Nico Schulz spielt nicht mehr in Dortmund?
Ist das richtig? Der saß 90 Minuten auf der Bank. Marco Reus.
Stimmt. Guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, irgendwie war bei der beim Spiel davor, Auswechslung, Marco Reus hat irgendwie den Handschlag verweigert, irgend so ein Kinderkram, Quatschkram, und wurde deswegen von Edin Terzic 90 Minuten auf die Bank gesetzt.
Ich weiß nicht,
und angeblich soll auch Reus der Redelsführer sein in der Meuterbande, die gegen den Trainer meutert.
Kurz zur Einordnung, weiß ich nicht, ob also aus diesen Handschlägen bei Auswechslung und Abklatschen und so wird mir immer persönlich einfach zu viel gemacht. Es ist auch das völlig falsche Signal bei einem Spieler wie Marco Reus, das irgendwie zu disziplinieren. Also damit schwächst du dich als Trainer viel, viel, viel mehr, als wenn du da drüber hinweg siehst oder irgendwie noch einen lustigen Spruch in der Pressekonferenz zu machen.
Na klar, weil den hast du jetzt nicht mehr auf deiner Seite. Hattest du vorher wahrscheinlich noch nicht, aber wirst du ihn jetzt nie wieder auf deine Seite kriegen. In der Kabine.
Das glaube ich nämlich auch. Und wie du sagst, vorher wahrscheinlich nicht, kann mir vorstellen, so wie ich Marco Reus die letzten 15 Jahre als Charakter einschätze, ist er eigentlich immer jemand, der relativ neutral zu Situationen steht, zum Trainer und was im Verein passiert und so weiter und so fort.
Nach außen hin vielleicht ja, aber intern glaube ich nicht. Weil du hast in den letzten, du hast halt keine Weiterentwicklung, da hast du wirklich keine Weiterentwicklung gehabt in dieser Saison zur letzten Saison. eher noch ein Rückschritt.
Was die Kabine angeht, meinst du?
Kabine, oder? Spielsystem, Punkteausbeute, Spielsystem. Also, ich sehe da keinen Fortschritt.
Nee, sonst hätte Borussia Dortmund auch in den letzten 6 Bundesligaspielen mein Spiel gewonnen.
Ja.
Würde nicht Fünfter sein und hätte nur 5 Punkte mehr als Heidenheim, glaube ich, oder 6. Nur
ja.
So als Einordnung, das ist ja auch das große und generelle Problem, was Edin Terzic zweite Amtszeit bei Borussia Dortmund und gerade diese Saison begleitet, dass nicht klar ist, was Edin Terzic Fußball ist. Und Dortmund schwankt ja die letzten Wochen, je nach Wettbewerb, je nach Gegner, völlig zwischen dem, wie sie spielen. Eigentlich ist dieses Mainz-Spiel die Hinrunde von Borussia Dortmund zusammengefasst eigentlich
in einer Partie. Erste Halbzeit spielst du super, zweite Halbzeit spielst du kacke.
Genau, und erste Halbzeit spielst du aktiv, spielst du schnell, spielst du Fußball. Zweite Halbzeit bist du destruktiv, passiv, läufst wenig an, kein Pressing etc. pp. Also genau das, was du teilweise wirklich in manchen Spielen kritisieren konntest, ist die zweite Halbzeit. Was gut lief, zum Beispiel jetzt gegen PSG, auswärts in Mailand, das war die erste Halbzeit. Ganz, ganz komisch. Ja, das ist ja wirklich das Problem.
Ja, gebe ich dir recht, definitiv.
Und nee, wie du sagst, also Marco Reus wird, glaube ich, kein Edin Terzic-Fan mehr.
Kein Fanboy von Edin.
Nee, das ist alles ein bisschen schwierig.
Aber kommen wir zurück zu Edins Fanboys in der Elefantenrunde.
Das sind 3 sehr überzeugte Fanboys, weil sonst ist das so für mich nicht zu erklären.
Ich habe nur die Überschrift gelesen, aber ich weiß noch nicht, was genau wer entschieden hat. Ich kann mir vorstellen, dass Watzke ist ja sowieso pro Edin Terzic, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht innerhalb der Saison einfach so einen Trainer wechseln möchte.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja eigentlich auch nicht Watzkes Art. Also
nee.
Aki Watzke möchte ja auch für Kontinuität stehen.
Ja, genau. Aber wenn die Kontinuität scheiße ist, dann musst du halt mal eine Person austauschen.
Ich kann mir vorstellen, dass der Markt auch einfach den Trainer nicht das hergibt, was der BVB sich vorstellt gerade.
Ja, das ist ein Punkt. Oliver Glasner wäre frei.
Wäre ja mein Mann, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Das wäre auch der Mann, der jetzt übernehmen könnte, mit in Anführungsstrichen 2-3 Wochen Winterpause etc. pp.
Ja.
Der zumindestens von diesem, wir sind aktiv, wir sind passiv, wir spielen destruktiven Fußball, wir spielen offensiven Fußball, der würde zumindest erstmal eine klare Linie schaffen. Und mit einer klaren Linie würdest du dieser Mannschaft, glaube ich, extrem helfen.
Ja.
Erstmal unabhängig davon, wie diese klare Linie am Ende
kannst
des Tages
ja
aussieht.
Kannst du ja auch haben, sagen, dass du eine Halbzeit sagst, ja okay, wir führen jetzt, das war ja 1-1, aber wir lassen die Mainzer erstmal ein bisschen kommen und spielen ein bisschen ruhiger und passiver. Das weißt du ja nicht, was da in der Halbzeit besprochen wurde.
Ist für mich der falsche Ansatz und nicht die BVB-DNA.
Ja. Ja,
ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Edin Terzic, ich weiß auch nicht, wer seine Inspirationsquellen als Trainer sind. Weißt du? So, also
Niko Kovac?
Beide kroatische Wurzeln, ne?
Ja.
Wahrscheinlich schon. Es ist am Ende des Tages aber so, Aki Watzke, großer Edin Terzic-Befürworter, Sebastian Kehl weiß.
Großer Kritiker.
Ich glaube auch. Das liegt aber daran, dass Kehl, glaube ich, verstanden hat, dass seine Personale eng mit der von Terzic verknüpft ist, weil die beide diese BVB-DNA haben und Watzke sich wünscht, dass die beiden ebenso homegrown BVBler den BVB zum Erfolg führen.
Ja, hört sich ja erstmal romantisch an, aber wenn sie das nicht schaffen, dann schaffen sie es nicht. Und da sehe ich weniger Kehl aktuell in der Verantwortung, obwohl er ja eigentlich für die Transfers zuständig ist.
Kehl hat aber 2 Leute geholt, die Terzic nicht wollte, die diesem Kader extrem gut getan hätten. Deswegen
deswegen würde ich ihn auch aus der Verantwortung ein bisschen rausnehmen, weil er die Spieler holen musste, die der Trainer haben wollte oder nicht geholt hat. Über kurz, über lang, ich glaube, wenn du die ersten 3-4 Spiele nicht mindestens 2 Spiele gewinnst, dann ist er weg.
Glaubst du direkt dann nach der Winterpause, nach der Hinrunde? Ich habe so ein bisschen das Gefühl.
Aber du musst ja aufpassen, du musst die Saison retten. Du musst doch in die internationalen Plätze, du willst in die Champions League. Das sind zwar nur 6 Punkte, aber vor dir steht RB. Und RB spielt einen viel, viel besseren Fußball und ist auch gefestigter als Truppe, wenn du einfach mal auf die Tabelle schaust, auf das Torverhältnis. RB hat plus 21, Dortmund hat plus 5.
Das sind die Tore von Fülle. Nein, ich weiß, was du meinst, komplett und auch total richtig. Leipzig hat auch in der Spitze die besten Einzelspieler.
Füllkrug, Malen und Brandt haben die Hälfte der Tore geschossen. Harry Kane hat
21.
Mehr als 2/3 Tore geschossen wie Dortmund. Also, und du hast ja auch viele gefangen. 25, doch.
Das ist schon nicht wenig.
Ja, ja.
In 16 Spielen.
Ja.
Das sind fast 1,5 im Schnitt pro Spiel.
Mainz hat nur 3 mehr.
Ja, in Köln auch. Siehst du? Deswegen weiß ich nicht. Ich habe aber das Gefühl, das wollte ich eben schon sagen, dass diese Personalien Terzic und Kehl von Watzke so ein bisschen aneinander geknüpft worden sind. Und ich glaube nicht, dass einer gehen wird, wenn gehen beide zusammen. Und wenn beide zusammen gehen, dann am Saisonende.
Also ich glaube eher, dass Terzic am Saisonende geht und Kehl bleibt. Das ist auch meine persönliche Hoffnung, weil Kehl kann ja nichts dafür.
Zumindest weniger und zumindest nichts, was inhaltlich auf dem Spielfeld passiert. Ich würde dagegen halten und sagen, Sebastian Kehl ist nächste Saison nicht mehr Sportdirektor beim BVB, sondern Edin Terzic. Und wir haben einen neuen Trainer.
Ja, ciao, ey. Das wäre aber...
Das ist mein Gefühl. Ich glaube daran. Ich glaube auch an Edin Terzic. Es gibt ja noch einen Terzic im Verein. Edins älterer Bruder Alain Terzic, der kann ja Trainer werden. Der ist nämlich Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, sauber.
Ja, the Terzic Brothers.
Ja. Nee, nee. Wollen wir das Thema abschließen und zum nächsten Spiel kommen?
Ich glaube ja. Und damit kommen wir zur nächsten Kultfigur, zu einer absoluten Legende. Also was Edin Terzic für den BVB ist, ist Emil Forsberg für RB Leipzig.
Ja.
Jetzt meine Frage, ist Emil Forsberg ein Kultspieler?
Wenn du Leipzig-Fans fragst, ja.
Anschlussfrage, kann jemand, der für Leipzig gespielt hat, überhaupt ein Kultspieler sein, weil Leipzig ja gar keine Kultur hat?
Nein, kann er nicht. Also ich wollte so noch was dahinter setzen. Für den Rest der Bundesliga nicht.
Nee, schwierig. Ich habe auf X, vormals Twitter, einen Tweet gesehen, wo ein sehr übermotivierter RB-Fan Emil Forsberg in die Top 5 Bundesliga-Profis all-time gerankt hat.
Das hast du mir doch geschickt.
Ja.
Und aber die Top 5 all-time, die sind ja auch völlig, völlig wild.
Also, das kann der auch nicht ernst gemeint haben, weil wenn der das ernst gemeint hat, weiß ich nicht, in welcher Realität er lebt.
Ja, Gerd Müller, ja, kannst du mit reinnehmen.
Top 5, ja. Ob der die 1 sein muss, ja, lass drüber reden.
Lewandowski?
Ja, auch.
Auch. Haaland weiß ich nicht.
Nee, Haaland
nicht. Weil der hat nur
2,5 Jahre.
Ja, Saisons gespielt und sowas, das geht nicht. Zu kurz, kurz. Klaus Fischer?
Oh, nicht Top 5.
Nein.
Top 10 auch nicht. Also bei Bundesliga-Legende ja. Wenn wir den ranken müssten, dann kommt der irgendwann vielleicht in Top 50.
Ja. Emil Forsberg?
Schwierig, da ist ganz, ganz schwierig.
Da denke ich mir so, wo ist ein Thomas Müller, wo ist ein Manuel Neuer, wo ist ein
Franz Michael Beckenbauer, Zor,
Kalle Riedke, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus,
Günter Netzer, Arjen Robben,
Uwe Seeler,
Frank Ribéry.
Ja, Frank Ribéry?
Ja, natürlich.
Das ist doch Frank.
Wie heißt der Frank?
Frère, mon Frère. Ah.
Ne? Der Ribéry.
Ribéry.
Wie Uli ihn liebevoll nennt. Uli Hoeneß.
Naja, kann ich auch Nobby Dickel sagen.
Eher als Emil Forsberg, sag ich dir ehrlich. Und Uli Hoeneß hat immerhin 3-mal Europapokal Landesmeister gewonnen. Und Uli Hoeneß war ein verdammter Baller. Aber Uli Hoeneß hatte halt leider keine Knie mehr mit 27. Ja. Das war das Problem.
Ja, ja, schauen wir mal. Aber lass uns zum Spiel.
Ja, da bin ich dann ehrlich gesagt an einem Punkt, dass ich es überraschend finde, dass Raphael Bourré in Bremen spielt, weil der ist viel zu gut für Bremen. Bremen gefällt mir nach der Anfangsviertelstunde, generell richtig gut. Also was die in der ersten Halbzeit spielen, hat Hand und Fuß, hat Struktur. Die bauen aus einem wirklich klaren 3-4-3 auf, gehen immer wieder über die Flügel, machen das Spielfeld breit und spielen so ein bisschen um dieses Zentrum, was Leipzig beherrschen will, drumherum. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Bremen hat dann auch in so einer kurzen Schlagdistanz 3-4 sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wobei Stay das 1-0 machen muss nach Flanke, als er 6 Meter vom Tor steht und das Ding drüber semmelt. Wenn Bremen da das 1-0 macht, sag ich dir, wackelt Leipzig, glaube ich. Weil das war, so viel ich Bremen auch kritisiert habe, wahrscheinlich deren bestes Saisonspiel, ohne dass ich alle gesehen habe.
Ich habe es nicht gesehen. Ja, das ist Wahnsinn. Also hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass Bremen da sich einen Punkt ergaunert. Das ist schon nicht schlecht.
Und so wie ich weiß, haben sie sich denn gar nicht ergaunert.
Okay, weißt du, woran das lag? Das lag an Felix Agu, weil er von Anfang an gespielt hat.
Weiß nicht, der spielt jetzt ja schon seit ein paar Wochen wieder mehr. Weil Bremen einfach.
Da kennst du noch den.
Den Rap?
Ja. Yeah.
Natürlich kenn ich Felix
Agu. Wenn ich will den mal kurz hier so einspielen.
Boah, weiß ich nicht, ob das sein muss.
Er kommt im 16er, er ist auch bei Standards dabei. Das ist echt brutal, Erik. Er nimmt dich komplett aus dem Spiel und du selbst kannst ihn einfach nicht verteidigen. Für mich der Marcelo der zweiten Bundesliga.
Felix Agu.
Was willst du tun, denn ich bin Felix?
Ja. Du bist gebrochen, sehe ich.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe versucht, dieses Spiel seriös zu analysieren. Und ich wollte Bremen mal loben. Und dann kommt Felix Agu. Der übrigens gar nicht so schlecht spielt. Also der macht das ja wirklich gut.
Als Schienenspieler,
genau. Auf der anderen Seite Mitchell Weiser, der ein bisschen überqualifiziert ist für Werder Bremen, was er letzte Saison schon war. Top-Vorlagengeber letzte Saison, 12 Vorlagen. Der ganze Bundesliga übrigens. Nur um das mal einzuordnen. Ein Wunder, dass der noch in Bremen ist.
Ja, in der Saison nicht mehr. Sein Vertrag läuft aus und er will irgendwo anders hingehen. Ist für mich ein Kandidat. Wie alt ist der so für Amerika?
Ach nee, um 30. 8, 29.
Ja. Der wird im April 30. Ja, ein bisschen früh.
Ein Vertrag in der Bundesliga. Irgendwie Hoffenheim nochmal so.
Vielleicht sehen wir auch in Leverkusen.
Da war er schon mal.
Ja.
Ich glaube, da geht er nicht nochmal hin. Da wird er zu schnell durchgereicht. Da komm ich später auch noch zu. Im Spielfilm weitermacht dann unser Gegenspieler-Bindungsmonster, der Yusuf Pausen, ein Abseitstor. Kurz vor der Pause war, glaube ich, okay. Nach aktueller Abseitsauslegung, wenn das Wenger abseits kommt, ist das ein reguläres Tor.
Nochmal.
Das Abseitstor von Yusuf Pausen ist aktuell ein Abseitstor. Wenn das Wenger abseits kommt, ist das Tor regulär.
Das Wenger abseits?
Das Wenger abseits, ja.
Wann kommt das Wenger abseits?
Ist die Frage, ob es eingeführt wird, aber das ist ja ein Vorschlag von Arsene Wenger. Du weißt, was das Wenger abseits ist?
Nee.
Wenn es erst abseits ist, wenn in Anführungsstrichen der ballangreifende Spieler mit mehr als einer, mit der gesamten Körperlänge vor dem letzten verteidigenden Spieler ist.
Ah, okay, nicht nur mit dem linken Fuß.
Genau, nicht nur
oder
mit dem linken
großen Zeh.
Genau, oder irgendeinem Körperteil, was regulär ein Tor erzielen kann, sondern dass die beiden Körper getrennt sein müssen. Das ist die Idee von Arsene Wenger für eine Abseitsrevolution.
Oh, schwierig. Also hätten wir halt mehr Tore.
Das ist die Idee, weil Fußball soll ja auch attraktiver werden. Noch attraktiver und noch vermarktbarer und noch schöner und noch
Super League
und noch mehr RB Leipzig Clubs.
Ja.
Das wäre das 1-0 gewesen. So fällt es nicht und es geht mit einem 0-0 in die Pause. Und wir haben das gleiche Bild zu Beginn der zweiten Halbzeit, was wir auch in der ersten hatten. Leipzig startet besser in die Halbzeit. Bremen spielt aber mit dem Unterschied diesmal, dass the one and only Emil Forsberg, die Legende, Top 5 Bundesligaspieler, wie wir eben gerade analysiert haben, einen Waltenball auf Openda schlägt. Der Pass ist stark und der macht daraus das 1-0 mit seinem 11. Saisontor.
Ja, Openda steht bei mir auch auf der Liste im Wintertransfers für die Kicker-Elf. Den muss ich haben.
Achso, ich dachte für GWE.
Ja, da auch, aber ich glaube, das ist nicht, das macht er nicht.
Ja, nicht im Winter, im Sommer. Nee. Weiß ich nicht.
Es hat einen Case, aber muss ich nochmal genauer schauen, ob das auch wirklich wert. Ja. Die können halt Fußball spielen, die Leipziger, ne? Ist halt einfach so.
Und die haben eben Luis Openda, der ist einfach starker, zielstrebiger Spieler. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die Dreierreihe von Werder Bremen anguckt, weil Veljkovic erkrankt, stark, glaube ich, gesperrt, eins von beiden, also die spielen mit Groß und Jung. Und Groß und Jung, das sind für mich, die sind nicht groß und nicht jung. Ich weiß nicht, ob die beide groß sind, aber boah, das ist einfach kein Bundesliga-Niveau. Also da fehlt's einfach an Spritzigkeit, da fehlt's an Dynamik, da fehlt's auch an Stellungsspiel. Hätten ja, die nicht das, den Friedel dazwischen,
ja,
der rettet den viel in dem Spiel und Leipzig ist auch nicht an ihrem Leistungsmaximum. Das kaschiert das auch bei allem Lob für Werder Bremen so ein bisschen.
Dass Christian Groß jemals einen Profivertrag gekriegt hat, ne?
Ah, Bundesliga. Dritte Liga traue ich ihm schon zu, da ist ein guter.
Ja, der hat ja vorher auch in der zweiten Mannschaft von Bremen gespielt.
Ja, Regionalliga Nord.
Und dann kommt Florian Kohfeldt und sagt, hier, du, ich brauch dich.
Florian Kohfeldt und Borussia Dortmund?
Wie? Für die zweite Mannschaft?
Als Assistenztrainer? Nee. Ja, das ist ein ganz komisches Projekt, was so übrig geblieben ist aus dieser Kohfeldt-Zeit. Hab ich in der Konferenz zwei, dreimal schwer geatmet, bei Jung und Groß. Und ich habe mir vor in der Recherche nochmal die 10-Minuten-Highlights von der Sportschau angeguckt. Auch nochmal schwer.
Ist alles ein bisschen...
Also das fand ich so gefährlich, dass Bremen sich durch die individuelle Qualität da fast das Spiel kaputt gemacht hätte. Obwohl ein Ente Jung, der ist ja... Also der bemüht sich ja, aber du merkst einfach, reicht nicht.
Ja, also sowieso, wenn Openda, Xavi und Forsbeck da kommen, die sehen ja ganz alt aus.
Ja, besonders in Umschaltsituationen. Also wenn sie aus ihrer Kette raus verteidigen und das aus einem statischen Spielgeschehen kommt, dann geht's. Sobald Tempo im Spiel ist, wird's ganz, ganz schwer, weil das sind einfach Spieler.
Wenn die sind noch langsamer als Mats Hummels.
Ja, ähnliches Niveau. Also die kratzen so
immer. Ähnliches Niveau? Hallo? Willst Christian Groß bei der Schnelligkeit auf einer Stufe mit Mats Hummels setzen?
Statistisch, ja. Die kratzen halt so an den 32 km/h. Also die kratzen dran, nicht, dass sie die erreichen.
Ja, aber der Hummels ist auch schneller als Groß.
Das weiß ich nicht. Ist ja auch nicht so wichtig für den Case. Wollte ich nur mal gesagt haben. In der 63. Minute kommen wir zurück zu unserem Mann des Spiels. Vorlagengeber, RB-Legende. Letztes Spiel in der Bundesliga. Es ist ein 197. Emil Forsberg wird ausgewechselt. Und jetzt sag mir mal, wie viele Scorer hat der in 7 Jahren Bundesliga gemacht? 7,5. Ein Jahr zweite Liga hat er gespielt.
Scorern? In der Bundesliga? Boah. 7,5. Kannst ja schon mit 10, 12 im Schnitt rechnen. Irgendwas zwischen 75, 80?
Ja, ist gar nicht so schlecht. 86. 40 Tore, 46 Vorlagen.
Ja.
Ich hätte aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr gedacht. Muss ich sagen.
Nee.
Weiß ich nicht. Also als Spieler losgelöst von seinem Verein fand ich ihn ja immer gar nicht so schlecht. Wo ich aber hin will mit dieser Auswechslung und warum ich es mit drin habe, ist, hast du gesehen, was das Social Media Team von RB gemacht hat?
Nein, das kann ich auch nicht sehen, weil ich nicht diesem Kanal folge.
Ich auch nicht, aber es war auf X-Form mit Twitter ein bisschen viral, weil die eisekalt die Auswechslung hochgeladen haben mit hier Legende, bla 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 und so weiter und so fort. Und RB war ja mit so gefühlt 300 Leuten im Auswärtsblock da und die haben eiskalt die Tonspur bearbeitet und irgendeine Heimspieltonspur genommen. Deswegen klingt das irgendwie im Weserstadion wie, als würde das ganze Stadion Emil Forsberg feiern.
Ach du Scheiße.
Und das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Das fand ich dann ganz schön schwierig, weil man es einfach klar hört, dass diese Tonspur niemals zu dem Bildmaterial passt.
Ja, definitiv. Ich sehe gerade, sie haben auch vor 23 Stunden ein Best of Emil Forsberg hochgeladen.
Ja, weiß ich nicht, ob man das machen muss, passt aber in RB, zu RB. Wir haben heute viel zu viel über Leipzig geredet.
Ja.
Ich möchte noch was Positives abhaken, aber zurück zum Spielfilm. Openda muss dann das 2-0 machen, macht er nicht, war ein bisschen schwach. Aber 75. Minute, 1-1 Werder Bremen, mehr als verdient nach dem Spielverlauf. Jinma heißt er, ne?
Justin. Justin.
Ja, ich habe da immer bei so, wenn das 2 den J ist oder so, immer Schwierigkeiten mit ausmachen. Das ist ein bockstarkes Tor und das ist so Typ, Tore mag ich super gerne. zieht nach innen eine Geschwindigkeit auf und haut das Ding einfach mit der linken Innenseite in die lange Ecke aus 17, 18 Metern. Der gefällt mir ziemlich gut und der ist auch das, was Bremen, wenn sie nicht so gut gespielt haben, auch irgendwie immer gefehlt hat, weil er ist, der, glaube ich, gefühlt der einzige Spieler im Kader, der Bundesliga-Tempo und Bundesliga-Athletik auf sich vereint.
Der hat sehr, sehr viel Tempo. Letztes Jahr noch bei Dortmund 2 hat er gespielt, wurde ausgeliehen.
Das stimmt, das stimmt. Kommt, der ist gebürtiger Hamburger und hat bei Holstein Kiel in der Jugend gespielt, das weiß ich. Dann bei Dortmund 2 und jetzt eben bei Werder Bremen. Interessante Verpflichtung, hat jetzt auch schon 15 Spiele gemacht. Drittes Saisontor und das zweite Mal von Anfang an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den in der Rückrunde in dem 3-4-3 von Ole Werner öfter sehen.
Ja, es kann sein. Ist auch Nummer 3 Scorer. Also 3 Tore da geschossen auf Platz 3 bei Bremen.
Ja, weil der das ist, was du im modernen Fußball brauchst.
Der hat als Pass exemplarisch für ihn als Außenspieler im 4-3-3. Der hat dieses Tempo, der hat diese Dribbelstärke, ist 1 gegen 1, um da mal einzuschlagen und hat auch einen guten Abschluss.
Der Openda von der Weser.
Ja, nicht ganz.
Nee, natürlich nicht ganz. Deswegen spielt er auch bei Werder Bremen und ist mit 23 halt durch viel Arbeit und Einsatz in der Bundesliga gelandet, weil der war vor ein paar Jahren noch auf YouTube aktiv. Ich weiß nicht, Free Kickers, Brutatus, bei irgendeinem großen YouTube-Account war der mit involviert und da gibt es auch Videos, wo der also ab und zu mal mitmacht. Nicht als Hauptact, aber.
Echt?
Das ist ein paar Jahre her. Und von YouTube in die Bundesliga ist die Story von Justin Jinma.
Da muss ich mal gleich mal recherchieren hier. Cubanito, kann das sein?
Ja, genau. Genau. Ja, es gibt ja relativ viele große Bundesliga, also Fußball.
Ja, weil ich sehe, wie gut ist ein 65-rated Silberkarte in Real Life für Justin Nitschma oder wie der heißt. Vom YouTuber zum BVB-Bundesliga-Profi-Debüt mit Justin Nitschma. Ja, der hat mal bei Dortmund Bundesliga gespielt? Okay.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall interessanter Spieler und auch das, was gerade Werder Bremen Dimensionen gibt, die eigentlich nicht in ihrem Spiel haben. Hast du noch was zum Spiel?
Nö.
Dann würde ich weitergehen. Darmstadt gegen Hoffenheim.
Yes.
Und das ist ehrlich so ein Spiel, dem kann nur ein Ergebnis wie einem 3-3 helfen, um wirklich interessant zu sein. Weil sonst gibt mir das Spiel nichts. Also das gucke ich mir nicht an, das interessiert mich nicht. Das interessiert auch niemanden in Sinsheim, Hoffenheim, Darmstadt. Also das Stadion ist halb leer, kurz vor Weihnachten, an einem Dienstagabend bei irgendwie 3 Grad. Der Kicker schreibt ganz schön: eine spannende und torreiche Partie, die aber beidseitig von nicht eben ligatypischen Abwehrfehlern geprägt wird. Ich sag mal so, subtil treffend.
Ja, sehr. War ein wildes Spiel. Wen ich vermisst habe, ist Maxi Bayer.
Immer noch erkrankt. Ich weiß nicht, ob er wieder auf der Bank ist.
Wurde eingewechselt in der 73. für Kramaric.
Nicht nachrichtig, denn dann ist er wieder da. Wout Weghorst ist noch verletzt. Darmstadt seit 8 Spielen sieglos. Aber Fun Fact zur ersten Halbzeit: Darmstadt in der ersten Halbzeit 60% Ballbesitz. Und da frag ich mich, wen willst du eigentlich verarschen, TSG Hoffenheim? Also wirklich, da kommen in diesen Bunker 16.000 Leute oder 17, keine Ahnung, wie viele da waren. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Ich habe nur gesehen, dass dieser ganze Bums so gut wie leer war. Dann spielst du gegen Darmstadt, gegen den spielschwächsten Mannschaft aus der Bundesliga, gegen den Tabellenletzten, jetzt durch das Unentschieden, und du überlässt den Ball, weil deine Idee ist, ich will schnell das Umschaltspiel machen, weil ich, keine Ahnung, ich habe Skov und Bülter. Das ist wirklich ein Scherz.
Skov wird nur eingewechselt.
Ich wollte schnelle Schienenspieler. Bebu hat vorne gespielt.
Ja, also verstehe ich auch nicht. Das ist ja normalerweise auch völlig atypisch für Hoffenheim. Also gerade gegen Darmstadt. Und Darmstadt wusste auch gar nicht, was sie mit dem Ballbesitz machen sollten.
Selten, aber selbst das hat zu einem Punkt geführt, an dem Darmstadt zum Fußballspielen verleitet wurde. Und wenn du es schaffst, in der Bundesliga Darmstadt zum Fußballspielen zu verleiten, dann bist du ein Problem. Nicht nur, weil du ein von SAP gesponserter Verein bist, der jetzt ein 50+1 Verein ist, dann bist du ein Problem und gehörst nicht in diese Liga. Und dass du dann noch wirklich, wie viel da? Sechster ist Hoffenheim, glaube ich, ne?
Lass mich kurz schauen.
Ich meine, Dortmund ist
Siebter.
Ja, die sind jetzt zurückgefallen, weil Hoffenheim auch nur eins der letzten 6 Spiele gewonnen hat. wenn das ein bisschen besser läuft, spielen die um die Champions League. Und das ertrage ich einfach nicht.
Nee. Nee, absolut nicht. Ich mag normalerweise Hoffenheim aufgrund der Spielanlage und wie sie spielen. Den ganzen Hintergrund mit SAP und sowas. Ah, gefällt mir nicht so.
Schwierig. Hoffenheim kurz davor, wenn die nicht so uninteressant und bedeutungslos als Verein und Ort, so ein bisschen Wolfsburg- und Leverkusen-Status zu bekommen, weil die sind jetzt auch schon 15 Jahre in der Bundesliga.
Hoffenheim?
Ja.
Ja, ja.
Sind 2008 aufgestiegen.
Ja, ja. Das ist schon ein paar Tage her.
Deswegen, aber das wird glaube ich, kein Erfolgsprojekt mehr. Weiter zum Spielfilm. Es gibt dann Elfmeter, den holt Bebu auch sehr stark raus. André Kamaric macht sein viertes Elfmeter-Tor der Saison. Der Mann ist einfach eisekalt. Hoffenheim kann da aber nicht so richtig Kapital ausschalten und bekommt relativ schnell das 1:1 nach einer starken Darmstädter Kombination. Ich habe mal aufgeschrieben, das war wohl der beste Spielzug der ganzen Saison, den Darmstadt da auspackt. Das Tor am Ende macht Luca Pfeiffer, der war vor 2-3 Jahren mal der Top-Stürmer der zweiten Bundesliga, ist dann nach Stuttgart. Es ist im 35. Bundesligaspiel sein erstes Tor.
Ey, das als Stürmer.
Das als Stürmer, ja. Weiß ich nicht, ob das so die Lösung ist und ob man dann vielleicht doch nicht lieber zweite Liga spielen sollte. Also selbst ein Tirol, der hat es ja irgendwann eingesehen, dass er eher ein Zweitligastürmer
ja.
ist.
Aber wenn du mit Darmstadt dann aufsteigst, dann
ist ja gar nicht, die haben ihn wieder geholt.
Stimmt.
Der war letztes Jahr in Stuttgart.
Ey, ja gut.
Das ist der Tietz-Ersatz. Ja, weil, weiß ich auch nicht, ist dann so, im weiteren Spielverlauf zeigt dann Darmstadt, warum sie Darmstadt sind und warum sie Tabellenletzter sind, weil Bibu läuft dann mal ganz alleine durch die Darmstädter Hälfte. Abwehrauflösungserscheinungen, warum da zwei Leute rausrücken und den ganzen Raum aufmachen, ne, ohne von David Raum zu sprechen, weiß ich nicht. Und dann macht Bibu das 2:1 und wir sehen einen kleinen Jungen an der Seitenlinie, der sich tierisch darüber freut und erstmal mit einer Spielertraube von der TSG Hoffenheim ein Jubelselfie macht. Und jetzt frage ich dich, ist diese Szene organisch so entstanden oder hat Hoffenheims Marketing die gefaked?
Nee, die ist organisch entstanden.
Achso, der durfte da einfach runtergehen an den Ordnern und Securities vorbei an die Seitenlinie.
Achso. Ja gut, da war ja nicht so viel los, vielleicht waren die Ordner auch nicht da. Also, die Ordner sind eingeschlafen.
Das könnte ich mir bei dem Spiel, also beim Spielverlauf nicht, bei der Ansetzung könnte ich es mir sogar vorstellen. Fand ich ehrlich gesagt eine ganz, ganz schwierige Szene. Dass du da denn so einen 8-Jährigen missbrauchst für dein Marketing.
Ja, kann man nicht vorstellen, dass das inszeniert wurde. Nein.
Das kannst du dir nicht vorstellen.
Nein.
Aber wie kommt denn dieser Junge an die Seitenlinie und steht da an der Eckfahne gefühlt und sitzt dann später wieder auf dem Platz bei seinem Papa? Das war 2:1.
War das ein Balljunge vielleicht?
Das war kein Balljunge. Der hatte ja auch ein Handy dabei und der sah halt aus wie ein Junge und nicht wie ein Balljunge. Das kann ich nur unterscheiden. Der hatte halt so eine Winterjacke an und keine TSG Hoffenheim Winterjacke.
Aber hat Hoffenheim Social Media mäßig danach was mit dem gemacht?
Alles. Alles, der ist überall.
Ja, der ist auch hier in der Thumbnail von bei YouTube. Ist
er ja auch. Siehst du? Hat Hoffenheim damit zu tun, die haben es komplett ausgeschlachtet. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ist zu viel. In meinen Augen ist das zu viel. Also das ist dann auch schon. Das ist so aufgesetzt, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Das ist auch nicht glaubbar.
Was mir auch zu viel ist. Wir haben jetzt 3 Spiele noch nicht zu Ende und wir haben schon 45 Minuten auf der Uhr. Wir müssen vorankommen.
Und wir kommen jetzt erst zum Scoring-Duell Bibu gegen Skarke. Weil Tim Skarke dreht ja jetzt erst richtig auf. Da steht ja erst 2:1 für Hoffenheim. So. Ja, der macht nämlich hier Tim Skarke erstmal das 2:2. Dann fällt nämlich das 3:2. Und dann macht Brooks aus 2,5 Metern in der 80. Minute nicht das 4:2 nach dem Freistoß, als er da alleine steht. Und dann kommt Ozan Kabak. Und ich sag dir ehrlich, du kannst Ozan Kabak aus Schalke holen, aber Schalke nicht aus Ozan Kabak.
Ja.
Was war da denn los?
Ja, weiß ich nicht, muss er Ozan Kabak fragen.
Der weiß das ja selber nicht. Also komplett aus. Und ist ja nicht so, als hätte Darmstadt nicht in orange auffälligen Trikots gespielt.
Dass er sich da sagt,
Den kann man mal übersehen. Den kannst du nicht übersehen. also ich fand den Vergleich vom Sportschau-Kommentator ganz gut, der gesagt hat, das sieht so aus, als Ozan Kabak auf der PlayStation die falschen Knöpfe gedrückt.
Ja, also. Ja, das kann mal passieren.
Aus Erfahrung kann das mal passieren, aber so macht Tim Skarke auch noch das 3-3. Hoffenheim wird nicht belohnt, bleibt wieder sieglos, Tim Skarke aber mit seinem 6. Saisontor.
Ei.
Ja. Ich kann dir auch ehrlich sagen, wo der nächstes Jahr spielt, in Hoffenheim. Das ist ein prädestinierter Hoffenheim-Transfer.
Nein.
Doch. Tim Skarke spielt nächstes Jahr in Hoffenheim. Abschließend zum Spiel. Ich bleibe in der Geschwindigkeit. Darmstadt, Schlusslicht der Bundesliga, überwintert 10 Punkte und ein Tor schlechter als Köln. Hat am Ende aber mehr Ballbesitz. Damit möchte ich das Spiel nicht abschließen. Ich möchte das Spiel damit abschließen. Du kriegst ja auch das 3-3 geschenkt. So musst du es ja auch sehen.
Ja.
Und damit würde ich zum ersten Mittwochsspiel gehen und zum absoluten 6-Punkte-Spiel. Wir gehen in die Tabellenregion von Darmstadt. Es ist der 16. gegen den 17. Union Berlin gegen den 1. FC Köln.
Yes, und die Unioner gewinnen.
Ja, und Union spielt auch Fußball. Und ich verstehe denn wieder nicht, was letzte Woche gegen Bochum los war, am Wochenende. Aber Union wieder mit der Viererkette. Einmal sage ich es noch. Es ist aber ein Spiel, schwächste gegen drittschwächste Offensive. Und ich finde, das sieht man auch. Das hast du in der ersten Halbzeit gesehen.
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber hört sich dann nach viel Stückwerk an.
Das trifft es voll. Also Union möchte auch gar nicht so sehr. Köln ist besser, bemühter. Aber da fehlt einfach die Durchschlagskraft. Und es ist ja auch niemand bei Köln da, der, ich sag mal, diesen Aufwind oder diese gute erste Halbzeit in Ertrag ummünzen könnte.
Ja, Davy Selke eigentlich.
Auch der nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also das muss man jetzt ja mal sagen. Wir kommen gleich in der Steffen-Baumgart-Entlassung dazu, deswegen sage ich da jetzt noch nichts dazu. Aber am Ende des Tages ist Davy Selke auch nicht der Wunderstürmer, der am Ende irgendwie Köln rettet.
Absolut nicht. Davy Selke ist einfach Davy Selke.
Ja, Davy Selke ist einfach am Ende des Tages auch nur so ein 8-Stürmer-Torjäger in der Bundesliga.
Ja, 4 hat er schon gemacht.
Ja, siehst du? Und am Ende macht er halt 8. Das ist okay, das rettet dich aber nicht. Kommen wir gleich auch noch zu. Im Spielfilm weiter passiert in der ersten Halbzeit nichts, außer dass Marc Uth bei einer Ecke ausrutscht und das als Sinnbild für jegliche Übertragungsanstalten funktioniert. Also in einem Jahresrückblick, wenn Köln absteigt, dann siehst du immer diese Ecke von Marc Uth.
Okay.
Der über seine eigenen Beine fällt und das Ding hinten in den Fangzaun prügelt. Ja, passiert dir auch ehrlich gesagt, wenn du 17er bist und so spielst wie Köln. Das muss man so hart sagen.
Ja, definitiv.
Gute Sachen. Zweite Halbzeit beginnt mit einer großen Weihnachtspyro von Union Berlin. Die fackeln halt einfach die ganze Tribüne ab.
Ja, ist doch schön.
Das fand ich gut. Und dann geht's auch spielerisch weiter. Union ist besser im Spiel. Köln spielt eine durchschnittliche erste Halbzeit, wo sie bemüht sind. In der zweiten Halbzeit sind die völlig aus. Also gefühlt macht Köln das gleiche wie Dortmund, nur auf einem nochmal anderen Niveau.
Nochmal schlechteren Niveau.
Ja, aber die sind einfach komplett aus. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Dann macht Hollerbach das 1-0. Natürlich auch passenderweise ist es für den 1. FC Köln Benedikt Hollerbach, der das Tor macht. Weil wir erinnern uns alle an die Transfersaga im Sommer, als der Steffen Baumgart persönlich schon zugesagt hatte, nach Köln zu wechseln. Dann meldet sich Union Berlin und er möchte mit mal ganz spontan Champions League spielen.
Komisch.
Natürlich macht der das 1-0 in seinem dritten Startelf-Einsatz. Also Hollerbach ist einer der ganz großen Profiteure des Trainerwechsels.
Ja.
Ist aber auch ein Spieler, wo man Werk und Mensch ganz, ganz klar trennen muss.
Wieso muss man Werk und Mensch trennen?
Ja, weil Benedikt Hollerbach so einer ist, so der sich einen Löwen auf dem Rücken tätowiert, weiß ich nicht, ob er es hat, und in Anführungsstrichen so Persönlichkeitsentwickler und Finance-Tipps-Leuten bei Instagram folgt und die pusht und so. Also sagen wir mal so, das ist ein Mindset-Boy.
Echt?
Ja, ganz krass. Deswegen bin
Hast du seinen Instagram-Auftritt beleuchtet, oder wie?
Ja, und das war auch ein relativ großes Thema bei seinem Wechsel zu Union Berlin, weil das wirklich sowas ist. Also Benedikt Hollerbach von der Außenwirkung ist ein Spieler, der überhaupt nicht zu Union Berlin passt. Und deswegen dieser Transfer einfach auch so ein bisschen überraschend war.
Ich dachte für mich, es ist so ein komischer, ehrlicher Arbeiter.
Nee. Das ist auch so einer mit Gucci-Sonnenbrille und bisschen zu weit aufgeknöpften Hemd, der
ich guck mir mal seinen,
Positive Spirit vermitteln möchte.
Seine Story-Highlights live an. Okay.
Ja, das ist ein Mindset, Bro. Ich sag's dir, wie es ist. Tue ich mich relativ schwer mit, muss ich sagen.
Ah, da war auch schon mal ein Koh Samui vor 56 Wochen.
Das war schön. Möchtest du da noch was einstreuen? Ansonsten möchte ich zu was Positivem überleiten.
Nee.
Weil dann wird Leonardo Bonucci eingewechselt, der Edelrotation und Ergänzungsspieler der Unioner, und schlägt erstmal einen wunderschönen Pass, einen Diago, wie man ihn schöner nicht auf Beino Gittens hätte schlagen können. In dem Fall schlägt er den auf Fofana quer übers Spielfeld in die Schnittstelle und dadurch Fofana durch. Macht ihn aber leider nicht. Aber das war ein spielerisches Umschaltelement bei Union Berlin, was ich vermisst habe, was mir gut gefallen hat, und generell Fofana nach Einwechslung mit dem sehr, sehr starken Spiel. Er ist das belebende Element, weil der Mann einfach Fußball spielen kann, weil er ein gutes Tempo mitbringt, und er wird am Ende auch mit seinem ersten Bundesliga-Tor belohnt.
Vorlage von?
Hollerbach, glaube ich.
Nee, Kevin Volland.
Stimmt.
Kevin Volland hat beide Tore vorbereitet.
Stimmt, im 16er quergelegt. Kevin Volland ist aber auch ein Spieler, der für mich sehr gut irgendwie zu Union Berlin passt.
Weil?
Weil der so ein Arbeiterstürmer ist. Also der ist ein guter Doppelspitzenstürmer. Weil er der Stürmer ist, der nicht 25 Tore macht, sondern 11. Aber der so viele Räume, also der macht Räume alles, schafft, was du mit Stats nicht erfassen kannst.
Arbeitet, tut und macht. Also alleine kann er auch nicht spielen, weil er ist halt nur 1,79.
Ja, deswegen, das war auch das in Leverkusen auch, ne? Oft sein Problem. Und dann musste er auf dem Flügel. Und dann musste er auch mal linker Verteidiger spielen, bei Jogi Löw und so. Alles ganz
schön. Mittelstürmer, hängende Spitze, das ist seine Position.
Halbraumzehner.
Ja.
Da ist er gut. Union beendet das Jahr versöhnlich. 2:0 Sieg im 6-Punkte-Spiel gegen Köln. Steht dadurch manche auf dem Relegationsplatz?
Nee.
Überm Strich sogar.
Überm Strich sogar.
Ja, und damit möchte ich das Spiel abschließen mit aller Gewalt Klassenerhalt. Das war nämlich die Choreo. Das war die Choreo zum Abschluss.
Ah, okay.
Finde ich gut, weil das zeigt auch so ein bisschen, ich sag mal, das realistische Surrounding von Union Berlin, dass man jetzt nicht, obwohl man die Champions League gespielt hat, die Mannschaft daran knüpft, dass man jetzt wieder Champions League spielen muss.
Ja, vor allem nach der Hinrunde oder nach den 16 Spielen, weil du bist 15. mit 13 Punkten. Du hast zwar theoretisch nur 20 Punkte Rückstand zum Champions League Platz.
Nur 20 Punkte? Ja.
Aber da kommt's ja nicht hin.
Nein. Ich weiß auch nicht, ob man dahin will jetzt noch.
Naja, ich glaube, sie würden sich nicht dagegen wehren, wenn sie alle Spiele gewinnen würden und dann doch noch da landen würden, aber das passiert halt nicht.
So realistisch muss man sein.
Ja.
Ich glaube, ich wollte eigentlich eher dahin zur Fanbase, dass ich es gut finde, dass das realistisch bleibt in der Einordnung, und mit aller Gewalt Klassenerhalt ist da, glaube ich, die Devise. Die gilt auch für den ersten FC Köln, und da hat man sich entschieden, sich nach 2,5 Jahren von Steffen Baumgart zu trennen.
Ja, wurde mal Zeit, ne?
Findest du?
Ja, aber wir haben doch vor 2 oder 3 Wochen schon mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es wird Zeit, dass da auch mal ein neuer Impuls gesetzt wird, weil der Fußball von Steffen Baumgart, der ist abgenutzt, der ist auf.
Ja, das hatten wir gesagt, das hat dem Verein und irgendwie auch der Mannschaft extrem viel Kraft gekostet. Und so konnte man den in dieser Saison wirklich viel, viel zu selten abrufen. An der aktuellen sportlichen Situation ist natürlich der Trainer immer bis zu einem, wir sind gerade schuld, ist nahe das Wort, aber verantwortlich für, um das mal so zu sagen, aber nicht nur. Um das nochmal einzuordnen, Steffen Baumgart ist in seiner ersten Saison 2021 ist er 7. geworden, hat sich mit Köln für die Conference League qualifiziert. Im zweiten Jahr ist er 11. geworden, auch nicht so weit weg. Und der Kader ist von Saison zu Saison auch schwächer geworden.
Nicht besser.
Nee, und Köln hat wirklich das Problem, dass du einfach hast, wenn du da unten drin stehst und wenn du keinen Stürmer hast, der dir 10, 15 Tore garantiert machen kann. Das ist für mich einfach Kölns Hauptproblem. Und ich habe mir dann nochmal den Kader angeguckt in der Saison 21-22. In diesem ersten Baumgart-Jahr, da hattest du einfach ein Gerüst. Du hattest eine Doppel-6 aus Salih Özcan und Elyaskiri. Du hattest. Das klingt schon ziemlich gut für Köln-Verhältnisse, muss man sagen.
Ja gut, der eine spielt jetzt in Frankfurt und der eine bei Dortmund. Das ist schon okay.
Genau, und ich finde, Skiri ist mit Frankfurt noch... Also, der hätte noch einen Schritt weiter gehen können für mich. Du hattest noch einen Jonas Hector, der ja nicht umsonst über ein paar Jahre deutscher Nationalspieler war und auch Kölns einziger deutscher Nationalspieler.
Mhm.
Der da zumindest in dieser Saison noch einen relativ großen Einfluss zumindest in der Kabine hatte und als Kapitän und Führungsspieler. Und du hattest eben Anthony Modest vorne drinne, der dir 20 Tore gemacht hat. Das ist das, was der Grund ist, was Köln in den Jahren unter Baumgart nicht ersetzen konnte, dieses Gerüst, dass du wieder etwas hast, worauf du dich verlassen kannst und was dir Stabilität einmal im Spiel gibt und dir noch deine 10 Tore X garantiert. Ja. Daran kranken sie gerade.
Ja, definitiv. Die 20 Tore, denen laufen sie jetzt zwei Saisons hinterher, ne? Und Davy Selke kann es halt nicht kompensieren.
Das, und ich glaube auch, in der Rechnung würde ich noch Marc Uth mit einbeziehen, der in der Saison, wo Modest 20 Tore gemacht hat, 13 Scorer gemacht hat, 5 Tore, 8 Vorlagen.
Stark.
Und Marc Uth ist ja auch ein Baller. Also für deutsche Verhältnisse ist der ein Baller, der war aber fast 15 Monate verletzt. Also der hat seit dieser Saison fast gar nicht mehr gespielt. Und ich glaube, jetzt müsste der 31 sein, der wird auch nicht mehr so gut und wird auch nicht mehr diesen Impact haben als zweite Spitze, als Zehner. Einfach Köln nochmal zu tragen.
Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Es ist halt, es wird sehr, sehr haarig für sie, ne? Also die letzten, es kann sein, wirklich, dass Köln runtergeht.
Ich kann mir das inzwischen auch gut vorstellen, weil Köln hat ja auch noch das Problem mit der Transfersperre. Die wurde ja für den Sommer ausgesetzt, ist jetzt ja aber vom KAS und das Urteil soll noch dieses Jahr kommen. Also es könnte theoretisch sein, dass Köln im Winter nicht mal Spieler kaufen darf. Wenn es ganz schlecht läuft.
Ja gut, ich habe gehört, die sollen auch gar kein Geld haben. Also.
Das ist seit Jahren ein Problem in Köln. Man hat es aber durch Scouting und einfach gute, ich würde jetzt nicht sagen überragend, aber gute Transferarbeit immer geschafft, dass man 3-4 Spieler hatte, ne, wie ein Skiri, wie ein Özcan.
Und die haben ja auch immer mal wieder gute Spieler, Jugendspieler rausgebracht.
Florian Wirtz in Leverkusen ist das beste Beispiel.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Florian Wirtz ist ein Part, aber hat Özcan nicht auch da in der Jugend gespielt?
Ja, hat er.
Ja, also sie bringen immer alle zwei Jahre immer so einen guten Bundesligaspieler. Gut, Florian Wirtz ist jetzt sehr gut, aber durchaus raus. Und wir haben jetzt ja auch in der zweiten Mannschaft oder U19, es schlummert ja auch ein Talent, der bloß nicht seinen Vertrag verlängern will. Und hat Baumgart gesagt, ja gut, wenn er den Vertrag nicht verlängert, dann spielt er bei mir nicht.
Justin Diehl, ne? Heißt er, glaube ich.
Ja, das
kann sein. Ich meine auch, finde ich schwierig, auch ein bisschen stur. Ich bin mir relativ sicher, dass der in der Rückrunde spielen wird für Köln. Und da jetzt meine nächste Frage, wen siehst du als neuen Köln-Trainer? Ich habe auch überlegt und habe keine Antwort gefunden. Und bin
Urs Fischer?
Ich glaube, ich mache da nicht so früh nach dem Union aus.
Nee,
aber Urs Fischer wird maximal zur neuen Saison Verein übernehmen.
Ja, das, oder März, April.
Glaube ich auch nicht.
Aber der würde dahin passen. Wer ist denn noch frei? Edin Terzic bald vielleicht, hoffentlich nicht.
Der wird auch nicht.
Nein, Spaß. Das war Wunschdecken.
Ich finde es auch nicht so einfach, weil...
Kunz auch nicht, Flick auch nicht.
Na gut, Kunz hat
natürlich... Labbadia auch. Der hat ja mal lange in Köln gespielt.
Labbadia?
Ja?
Nee, Labbadia hat nicht in Kaiserslautern gespielt.
Hat ja mal in Köln gespielt, ich sehe ihn da...
Der hat in Bremen gespielt, beim HSV gespielt, der hat bei Bayern gespielt, bei Kaiserslautern und bei Bielefeld.
Labbadia.
Also, wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, dann mit Köln gar nichts zu tun.
Ich schau mal rein. Der Arminia hast du vergessen.
Hab ich doch gesagt. Arminia Bielefeld, zweite
Liga. Der hier, Köln. Gewonnen. 94 von Bayern zu Köln gegangen und 96 zu Bremen.
Ja, okay.
Wusste ich's doch.
Ja, starker Call. Sehe ich aber auch nicht bei Köln.
Ich guck mal hier, verfügbare Trainer. Ah, Nationalität, manchmal.
Ich hab ja einen, deswegen wollte ich eigentlich nur wissen, welchen du hast.
Ja, ich hab keinen. Ich muss hier bei Transfermarkt reinschauen da. Yogi ist auch für... Kinder Kutsch, nein. André Breitenreiter.
Nee, glaube ich nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, André Breitenreiter wird HSV-Trainer. Ziemlich sicher?
Ach du
Scheiße. Entweder noch diese Saison oder zur neuen Saison? Ziemlich, ziemlich sicher? Mein Call wäre tatsächlich André Pavlak.
Wer ist das denn?
Das ist der Co-Trainer. Weil Köln hat keinen der drei Co-Trainer von Steffen Baumgart freigestellt, weil das auch keine Co-Trainer sind, die, sag mal, an die Trainer gebunden arbeiten, wie zum Beispiel ein Scholt Löw oder so. Okay. Der ja nur mit Thomas Tuchel zusammenarbeitet. Okay. Als Beispiel. Und André Pavlak ist der Trainer, der nach Markus anfangs aus 2019 Köln wieder in die Bundesliga geführt hat und dann wieder ins zweite Glied gerutscht ist. Und man könnte jetzt einfach auch an Ermangelung an Alternativen sagen, dass man ihm eine Chance gibt. Und selbst wenn er absteigt, dass er Trainer bleibt. Ist so eine Theorie von mir, die ich mir bei Köln gerade ganz gut vorstellen kann. Weil der kennt den Verein, der weiß, wie der Verein tickt. Der war schon erfolgreich. Wenn er es noch schafft, Köln mit dem Kader und in der Konstellation mit möglicher Transfersperre zu retten, hat er sowieso gewonnen. Ansonsten würde er wahrscheinlich auch ein Durchgangsjahr in der zweiten Liga in Kauf nehmen können als Trainer.
Ja, und es ist halt auch die günstige Lösung, ne?
Muss man auch ehrlich sagen, weil wenn du jetzt einen Bruno Labbadia holst, das wird auch teuer, Köln hat kein Geld. Und Bruno Labbadia wird ja niemals lange Köln-Trainer sein. Weil wenn es nicht läuft, ist er nach 10, 15 Spielen wieder weg. Also spielen sie nach der Hinrunde oder wenn die absteigen. Deswegen sollte man da vielleicht nicht den Schnellschuss nehmen. Und so wie Köln sich die letzten Jahre entwickelt hat, machen sie es auch nicht.
Was ist mit Kevin McKenna? Ich sehe gerade nämlich, der ist auch Co-Trainer.
Ja, der ist eine absolute FC-Legende.
Und eine absolute FC-Legende.
Weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass der Co-Trainer bleibt. Ich weiß nicht, wie der so drauf ist, Cheftrainer zu werden. Aber das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß nur, dass er Co-Trainer ist. Mehr habe ich mich mit der Personalie Kevin McKenna jetzt nicht beschäftigt in dem Zusammenhang, weil ich wirklich sehr auf André Pavlak gegangen bin.
Ja. Ja, kann doch durchaus sein. Ja, wird auch Sinn machen, ne? Kennt den Verein, kennt die Mannschaft, spielt vielleicht anderen Fußball, hatte schon mal Erfolg. Und wäre auch eine günstige Lösung.
Ich glaube, günstig ist mit eins der Totschlagargumente, yeah. Den kennt den Verein. Und es kann nicht viel passieren, weil die Fallhöhe nicht hoch oder niedrig ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man dabei André Pavlak bleibt.
Ja.
Wollen wir zum nächsten Spiel gehen?
Ja, absolut.
Dann gehen wir zu Florian Wirtz Leverkusen an. Die haben zu Hause gegen Bochum gespielt. Es ist das Startelfdebüt die Saison von Patrick Schick. Generell Leverkusen mit leichten Rotationen, was man vorher in der Liga fast gar nicht gesehen hat, weil Xabi Alonso grundsätzlich dafür die Europa League oder den Pokal genutzt hat. Es starten Stanisic, Hinkapje, Andrich und Schick. Und für mich ist das auch so ein bisschen ein Indikator dafür, wie tief und qualitativ gut dieser Leverkusen-Kader ist. Weil das sind alles Spieler, die sind bei vielen anderen Vereinen Stammspieler. Stanisic ist WM-Fahrer mit Kroatien als Stammspieler. Hinkapje letzte Saison noch einer der, ich sag mal, Abwehrpfeiler gewesen bei Leverkusen. Englische Vereine sollen da bis zu 70 Millionen geboten haben. Andrich auch Stammspieler gewesen. Und Patrick Schick, ganz ehrlich, ich sag mal so, ein gesunder Patrick Schick, den spielt Victor Boniface keine Minute.
Nee, absolut nicht.
Aber auch ein Patrick Schick ohne diese Verletzungen, die er hatte in seiner Karriere, spielt auch nicht in Leverkusen.
Ja.
Ja. Weil der Typ ist einfach krass. Und ich habe das jetzt wieder gesehen, als ich das Spiel geguckt habe. Und ich habe nur Konferenz geguckt und eben nochmal die Highlights. Alter, ist der gut. Und ist der kalt. Also alles, was Victor Boniface ist auch technisch gut, wahrscheinlich im 1:1 ein bisschen besser, aber Victor Boniface ist ja nicht kalt. Also kein Spieler braucht mehr Großchancen für ein Tor als Victor Boniface in der Bundesliga. Kein Bundesligaspieler hat mehr Abschlüsse genommen als Victor Boniface. Und ich sag mal so, Boniface hat 8 Saisontore, Schick hat jetzt schon 3 in der Bundesliga.
Mhm.
Nur um das mal einzuordnen. Und Schick macht ihn in 45 Minuten.
Mhm. Schon stark. Wobei man sagen muss, die ersten paar Minuten war Bochum sehr, sehr gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Plan war. Vielleicht versuchen, irgendwie in den ersten 10 Minuten in Führung zu gehen und dann mal gucken. Weil Bochum, die hatten ja vorher 6 Spiele nicht verloren. Das kommt ja auch dazu. Und dieser Überfall-Fußball von Bochum aus der immensen Kompaktheit und dann mit Advia Jay, der ja auch feilschnell ist, da sind wir wieder Feigestelle, athletische Fußballer sind die Zukunft, ist eben ein Faustpfand. Und das hat gegen viele andere Gegner relativ gut geklappt. Gegen Leverkusen ist es aber schwer, muss man ehrlich sagen. Und das hat man dann mit zunehmender Spieldauer auch gesehen.
Ja, und vor allen Dingen, der 30. Minute der Elfmeter.
Möchtest du über den reden? Weil ich möchte über den reden.
Schmeichelhaft.
Sage ich nämlich auch.
Also wenn der Schiedsrichter es im ersten Moment nicht pfeift, dann würde ich dir nicht geben.
Ich sag dir sogar ehrlich, ich finde, den muss er sich angucken. Da muss der VAR einschreiten, weil Riemann so klar zurückzieht und du richtig, also der zieht ja so weit zurück, dass er der eine Arm ist ja unter seinem Körper und auf den anderen, den er wirklich auch im Körper hat, tritt Schick ja drauf und dadurch fällt er um.
Ja.
Ich sag dir ehrlich, er muss ihn sich mindestens angucken und der VAR muss einschreiten.
Ja, du kannst aber super viel drüber diskutieren. Kannst du auch sagen, wenn die Hand nicht da gewesen wäre, wäre Schick nicht aus dem Tritt gekommen.
Aber wo soll die Hand hin? Da kannst du halt, das
ja,
ist halt...
Ja, natürlich, wo soll Totschlag. Die Hand... Ja, natürlich,
aber wo soll kannst du noch zurückziehen?
Wo soll die Hand hin? Aber dann muss Riemann nicht so sehr aus dem Tor kommen. Das ist, also...
Du kannst wirklich Stunden auch, über den diskutieren.
Ja, genau. Auch beim Foul, wenn jemand ein Foul ist, weil du zu spät kommst, sagst du, ja, wo soll ich denn hin? Ich muss ja irgendwo hinlaufen.
Ja, genau.
So, war dann der Gegenspieler im Weg, aber hast ihn halt dann gefoult, weil du ihn berührt hast. So, das ist, boah, es ist sehr, sehr strittig und man gibt ja verschiedene Meinungen, aber aufgrund, also ich kann Bochum da nachvollziehen oder verstehen, dass sie da, also auch gerade Riemann hat ja auch ein bisschen diskutiert da, dass er findet, dass es sehr, sehr kleinlich ist. Und ich weiß noch, er stand im Tor und hat auf seinen Handschuh geguckt. Der tritt mir doch auf der Hand! Auf die Hand.
Aber ganz ehrlich, Manuel Riemann ist ja eigentlich auch so ein Bekloppter. Ich hätte fast gedacht, dass er den hält. Ich hätte wirklich fast gedacht, dass er den hält.
Ja, ja, ich auch. Aber naja, und das war auch, glaube ich, der erste Torschuss von Leverkusen.
Der erste oder zweite, also zumindest der erste, was eine klare, richtige Torschuss ist.
Der erste oder zweite Torschuss. So, und dann, wie viele Minuten später? 2 Minuten später?
Direkt im Anschluss, ja.
Ja, 2 Minuten später, dritter Torschuss, Tor.
Das ist ja auch die Qualität einer Spitzenmannschaft. Und Patrick Schick macht einen Elfmeter rein, also übernimmt Verantwortung für die Mannschaft. Auch, ich finde, ganz ehrlich, ein Balls-Move. Okay, Palacios ist der eigentliche Elfmeterschütze, der war gesperrt. Aber zu sagen, okay, ich bin irgendwie 3/4 Jahr verletzt und halt auch wirklich, ja, und dann als hinzugehen und sagen, in meinem ersten Spiel von Anfang an nehme ich den Ball gegen Manuel Riemann, der ja zertifizierter Elfmeterkiller ist, und ich klopfe dem das Ding einmal rein.
Ja.
Dann macht er ein klassisches Torjäger-Tor, wo er sich einfach gut freiläuft, dann in der Mitte das Ding ideal von Frimpong aufgelegt bekommt.
Ja, geile Flanke bekommt von Frimpong.
Und dann macht er nach der Ecke noch ein Kopfballtor.
Ja.
Also der hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er, weiß ich nicht, irgendwie
3 Tür macht.
Ja, genau. Also,
ja, ne, wie gesagt. Und man muss sagen, nach den beiden Toren war das Spiel wie ausgewechselt. Leverkusen hat gemacht, was sie wollten mit Bochum.
Dann endgültig. Also Leverkusen war vorher, ich sag mal, optisch dominant, aber das war der komplette Dosenöffner.
Ja.
Und dann, also wenn es zur Pause 4-5-0 steht, kann sich auch keiner beschweren.
Ja.
Weil in dieser Viertelstunde nach dem 1-0 bis zur Pause, also da weiß Bochum gar nicht, wo die sind. Ich glaube, wenn du heute einen Bochum-Spieler fragst, wo der in der Zeit war, weiß er nicht mehr. Also das war schon brutal, wie Leverkusen da gespielt hat und wie sie auch Bochum hergespielt haben.
Ja,
ist für mich die einzige Schwäche an dieser Leverkusen-Mannschaft.
Die Kaltstarrigkeit?
Ja. Das wird dir gegen Bochum nicht zum Verhängnis. Das kann dir aber passieren, was man so ein bisschen gesehen hat, zum Beispiel gegen Stuttgart, dass du dann nur 1-1 spielst. Also ich sag dir, wenn du so ein Spiel hast, Bayern gewinnt das kalt dann 2-1. So, und Leverkusen braucht zu viele Chancen, um dann dieses Tor zu machen.
Ja, definitiv. Vielleicht demnächst nicht mehr, wenn Schick spielt, weil Boniface ist auf dem Afrika-Cup.
Das könnte ehrlich...
Minimal 3 Spiele.
Aber es könnte ehrlich gesagt der Ding sein, dass Boniface ein bisschen die Saison kaputt macht, weil wenn Schick fit bleibt, der passt auch noch besser rein.
Im System, ne?
Ja, ja. Weil der dieser Wandspieler ist, und das hast du auch wirklich...
Mehr Wandspieler, mehr so... Boniface, hast du mal... Der dreht sich auf und will zum Tor.
Ja, ja, genau. Und Patrick Schick will nicht zum
ist
Tor.
Ist einfach kompletter. Er kennt die Situation. Bei Boniface hast du das Gefühl, er kennt die Situation nicht. So, oh, krieg ich Ball, Ball, Tor, Tor, zack.
Ja, genau. Und also Victor Boniface will das Tor schießen. So einfach in seinem Bewegungsradius. Und Patrick Schick weiß, dass er es schießen wird.
Ui, ei.
Ja, also deswegen hat Patrick Schick auch kein Problem mit. Also der arbeitet sich in den Verteidiger ein, lässt den Ball einmal klatschen und sucht sich dann seinen Raum und macht dann, ist dann halt da, wie beim 2-0, dieser Frimpong-Flankenbrücke, oder ist dann im Raum, oder auch der, als er das Tor vorbereitet, vor ein paar Wochen, steht er halt zwischen den Linien und hat eben den Platz.
Ja.
Und das fehlt bei Victor Boniface, weil Boniface ist halt wirklich so Bulldozer-mäßig.
Ja.
So drauf. Gut ist, wenn du beides hast.
Ja. Da möchte ich aber nochmal über das Tor von Victor Boniface sprechen.
Ja.
Also das macht er gut, aber was ich viel geiler finde, der Pass. Der Pass vor von Florian Wirtz in den Raum. Der war geil.
Ja, generell Flo Wirtz mit einem extrem guten Spiel. Und Florian Wirtz ist auch so einer, den siehst du Fußball spielen und der strahlt so eine Selbstverständlichkeit dabei aus.
Ja, der sagt, das ist für ihn das Normalste der Welt.
Ja, und solche Spieler, wenn du die hast, ne, die sind gefährlich, Weltkarrieren hinzulegen.
Ja.
Also die sind ganz, ganz krass gefährdet, dass ja, richtig gute Fußballer werden.
Der hat so eine Selbstverständlichkeit wie bei Toni Kroos.
Ja, genau. Und dann eben noch ein bisschen offensiver.
Ja,
aber
genau.
Das, also von der Körpersprache her, ist da durchaus eine Ähnlichkeit zu erkennen.
Ja, absolut. Ja, hast du noch was zum Spiel?
Ja, ich würde gerne noch sagen, weil du ja auch sagtest, Bochum war am Anfang ein bisschen stärker. Mhm. Dass Leverkusen mich über die ganze Spieldistanz und als ich mir jetzt nochmal die Highlights angeguckt habe, so ein bisschen an eine Guardiola-Mannschaft erinnert hat. Weil die Palette, die Leverkusen in dem Spiel abgefeuert hat, war sehr, sehr breit. Also Leverkusen ist eine Mannschaft, die können alles. Also die können mit dem Ball umgehen, die können aus Ballbesitz gefährlich agieren, die können im Angriffsdrittel gefährlich agieren, die können Standards, die können aber auch Umschaltsituationen ausnutzen. Also das 2-0, das 4-0 auch so halb, da ist sehr, sehr, sehr viel bei und du kannst Leverkusen nicht ausrechnen und das macht die so gefährlich.
Ja, die können halt alles, ne?
Ja, und alles mindestens gut. Ich würde sogar sagen...
Bis sehr gut,
weil bei Leverkusen seit 25 Spielen ungeschlagen vom Saisonstart an. Das ist Rekord für eine Bundesligamannschaft in Pflichtspielen.
Das ist schon stark.
Ja, vorher Rekord Saison 82-83 vom HSV. 24 Spiele.
Ein Glück von der gebrochen.
Ja, hab ich mir auch gedacht. Ne? Dazu 22 Siege, 3 Unentschieden, 0 Niederlagen und die Unentschieden gegen Stuttgart, Dortmund und Bayern. Jetzt könnte man sagen, okay, sie haben keinen von den
Top 3
geschlagen.
Ja, gut, haben sie es vielleicht nicht, aber sie haben auch nicht verloren.
Sie haben auch nicht verloren und sie haben die Punkte geholt, da wo es wichtig wird.
Ja.
Wichtige Punkte.
Na, hat auch der FC Bayern gemacht? Oder?
Nee, Frankfurt gegen Gladbach erstmal.
Ja,
aber wie? Da wollte ich eigentlich hin.
Und wann?
Sehr spät.
Und vorher war das ja auch alles nur Stückwerk. Und wer war die entscheidende Figur?
Robin das, Koch? Nee, oder willst du Gugu?
Nee, ich will eher zu Wöber, der das 1-0 macht, aber dann in der, lass mich lügen, irgendwann 80.
Ja, ich glaube 80., 82.
88.
So spät sogar. Krass, ja.
Ja.
Ein bisschen ist er der entscheidende Faktor. Ich will den Spielfilm einfach mal von vorne aufrollen.
Er war quasi Mann des Spiels.
Ja. Spielfilm. Frankfurt spielt wieder mit Skiri und Mamouche. Die sind wieder da. Was ein bisschen auffällig ist und was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis ich mir angeguckt habe. Frankfurt hat nur eins der letzten 8 Pflichtspiele gewonnen.
Ja.
Und damit habe ich
brennt auch so ein bisschen der Baum.
Geht so. Ich habe die für mich jetzt zur Wundertüte 2 der Bundesliga erhoben. Und Wundertüte 1 ist für mich Borussia Mönchengladbach. Die haben zwar von den letzten 9 Spielen nur 2 verloren, 4 gewonnen, 3 unentschieden. Aber da weißt du auch immer nicht, woran du so genau bist. Frankfurt geht aber auch auf den Zahnfleisch. Es ist das 27. Pflichtspiel der Saison, weil die komplett durch die Conference League Playoffs sind und so weiter und so fort. Also die freuen sich, dass jetzt Winter ist und dass sie einen neuen Stürmer kaufen können.
Haben sie doch schon.
Ja. Aber ich meine noch jemanden, und da möchte ich auch meinen Case ranbringen, weil die haben ja 3 Stunden vor Transferschluss Raphael Boré an Werder Bremen verliehen. Und dann noch auf die letzte Minute Kolumuani verkauft. Dieser Raphael Boré würde den Frankfurtern gerade so gut tun, weil der zwar klein ist, aber der ist bullig giftig, der wäre genau der Stürmer, der zu diesem Halbraumsystem mit Mamouche dahinter und so ganz gut passen würde. Weil der macht dir dann keine 20 Tore, aber der macht dir Räume. Und das hätte ich ganz gerne gesehen, weil dann würde Raphael Boré, glaube ich, eine auffälligere Saison spielen.
Ja, das kann sein.
Ansonsten geht Gladbach dann in Führung. Es ist das 9. Tor nach einer Ecke. Das ist Bundesliga-Bestwert.
Ui.
Das sind die Standardkönige. Also das neue Union Berlin kommt aus Gladbach.
Plus nicht so ganz so erfolgreich im Endergebnis.
Im Endergebnis nicht. Das Tor macht dein Mann des Spiels, Wöber. Und so bleibt es dann lange auch. Und lange passiert ehrlich gesagt nicht so viel, bis dein Mann Wöber vom Platz fliegt.
Ja. Und das auch in einer relativ dummen Situation.
Ich sag dir ehrlich, muss er nicht.
Nee, muss er nicht. Darf er nicht. Also wirklich.
Da muss er cleverer sein.
Ja, ja. Das ist, hat so ein bisschen Niklas Süle-Vibe.
Ja, weil er kommt sehr, sehr spät und sehr, sehr unnötig. Und das ist ja, also es ist ja so weit weg vom eigenen Tor. Und Shaibi steht ja auch mit dem Rücken zum Tor.
Ja, also zum Offensivdrittel. Geht nach außen weg und du siehst ja schon vor eigentlich die Bewegung, die er macht. Und außen ist ja auch noch hier Luca Netz. Also sehr, sehr ungestüm.
Definitiv. Ich finde, Gladbach kann das Spiel dann auch, oder sollte das Spiel, wenn du in 88 Minuten den Platz weißt, kriegst, über die Zeit retten. Schaffen sie aber nicht, weil ein Kunku von Wish,
ja,
eingewechselt wird bei Frankfurt, aber nicht spielt, als wäre ein Kunku von Wish, sondern zwei Torvorlagen macht am Ende.
Ja. Einmal macht das Tor Buta.
Sehr cleaner Kopfball. Ich mag die, also gegen die Laufrichtung und dann einfach in die lange Ecke, so aus dem Stand mit Druck und dann so schöner in die Kurve, chancenlos für den Keeper. Sehr, sehr cleanes Tor.
Ja, ich will auch mal noch gucken, das habe ich noch nicht gemacht. Buta wird auch in der 83. Minute erst eingewechselt.
Ja, das wie groß, Joker-Tor.
Wie groß er ist, der ist nur 1,72. Das sah nämlich auch
der sah klein aus. Ja, das sah aber auch nach einem ziemlich großen Stellungsfehler der Gladbacher aus, weil die sehr weit eingerückt waren und den Lütten vergessen hatten am zweiten Pfosten.
Ja, kann man ja auch mal übersehen, ne?
Mit 1,72, also ich spreche aus Erfahrung. Und ich bin nicht mal 1,72. Und dann in der 97. Minute ist es wieder ein Kunku und das Tor macht Robin Koch zum 2:1 für die Frankfurter. Und Robin Koch, ich sehe da ja immer seinen Papa, ne? Ich komme da nicht raus. Ich kann den noch nicht ernst nehmen, weil ich immer Harry sehe.
Harry?
Ich sehe immer Harry Koch vom ersten FCK. Ja, den mit den schulterlangen Locken.
Nee.
Oh, doch, das ist ganz schwer, weil ich auch lange nicht wusste, dass Robin Koch wirklich der Sohn von Harry Koch ist.
Doch, das ist er. Ja,
ja, ja. Ja.
Da mal eine Frage: Ist das einer für die deutsche Nationalmannschaft?
Ja, definitiv.
Ja, das denke ich auch.
Also bei mir ist Robin Koch unbedingt einer für die deutsche Nationalmannschaft. Aber dann spielen wir auch 3-4-3. Dann spielen wir auch ein ganz klares 3-4-3. Dann spielt Kimmich, aber rechts außen. Oder gar nicht.
Schiene.
Nee, gar nicht. Da kommen wir gleich noch zu. Aber am liebsten gar nicht. Das ist mein neuer Grind, den fahre ich jetzt.
Ja, okay. Welches Spiel kommt denn jetzt als nächstes? Es kommt schon Bayern?
Ja, es kommt Bayern.
Ja, okay.
Die Bayern sind zu Gast bei den Wolfsburgern. Ich glaube, das Stadion ist ausverkauft, weil Wolfsburg, Bayern, das verbindet irgendeine Geschäftsbeziehung, Audi und so weiter und so fort. Da wurden doch mal ein paar Free-Tickets rausgehauen. So ist das Stadion voll.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Bayern sehen wollten.
Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Ich kann mich aber an Spiele erinnern, wo Bayern da war und das war nicht mal ausverkauft. Da sind wir beim Hoffenheim Problem. Aber für mich ist Wolfsburg ja immer so ein bisschen nicht ein Angstgegner für Bayern, aber ich habe da irgendwie immer so ein mulmiges Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum. So Wolfsburg irgendwie immer unangenehm. Dann habe ich mir die Bilanz angeguckt. Die haben in der Bundesliga 59 Mal gegeneinander gespielt. Bayern hat, ja, insgesamt Pflichtspiele, sorry. Bayern hat 47 Mal gewonnen, 7 Unentschieden und nur 5 Niederlagen. Aber diese eine Niederlage 2008, 2009, ne, die lebt komplett mietfrei für immer in meinem Kopf.
Das Hackentor von Grafitsch?
Ja, komplett. Und ich sehe Lell und Ottel da noch wirklich rumotteln.
Ja, rumotteln, ja.
Oh, seitdem, das ist 15 Jahre her fast. Und ich habe immer noch Angst vor VfL Wolfsburg wegen diesem einen Spiel. Ich werde es nicht mehr los.
In dieser Saison ist VfL Wolfsburg auch Meister geworden.
Das ist korrekt, ja.
Wie viele Spieler kannst du mir nennen?
Aus der Meistermannschaft?
Ja.
8. aus dem Gefühl.
Acht?
Vielleicht mehr.
Oh, das ist viel.
Ja, ich fange auch direkt an. Edin Dzeko?
Ja.
Grafitsch?
Ja.
Misimovic?
Ja, hätte ich auch.
Zaccardo?
Hätte ich nicht.
Basaglia? Sebastian Schinzelort?
Ja.
Schäfer?
Ja, hätte ich.
Gentner?
Stimmt.
Ja, das sind acht. Warte. Oh, fuck, die hat noch einen geilen Außenverteidiger.
Ich hätte noch Askan Dejaga, Peter Pekarik.
Ah, Pekarik wollte ich hin, ja. Dann wird es eigentlich. Wer stand denn da im Tor? Nicht Benaglio. Stand Benaglio im Tor? Nee, der kam genau danach.
Der kam später. Ah, hier. Ist das. Nein.
Was denn?
Simon Jentsch?
Nee, der war genau davor. Das ist der Keeper dazwischen. Das ist genau der Keeper dazwischen. Weiß ich nicht. Josué, der Brasilianer auf der 6. Der Lütte.
Ja.
Der war auch da. Dann, also die Key-Spieler habe ich. Aber danach wird es ehrlich eng. Also,
nee, das muss schon Diego Benaglio gewesen sein. Weil im Kader sind Benaglio, Lenz und Hitz.
Ja, da war es echt Benaglio, krass.
Das muss er gewesen sein.
Ja,
auch nächstes Mal. Ja. Basali hat es, Zaccardo hat es. Jan Simonek, Alexander Martnung auch noch. Makoto Hasebe.
Ja, klar, stimmt. Oh Gott, das wusste ich.
Ricardo Costa.
Ja,
den kennt man auch noch. Gut, den kennt man nicht, Sascha Rita kennt man noch.
Oh, ja. Stimmt, ja klar, Sascha Rita. Ja.
Okay. Ja, den kennt man auch nicht. Ah, hier, Jacek Szynovek.
Oh ja, ja. Das sind jetzt so Spieler, die denke ich nicht aktiv jeden Tag.
Marcelinho.
Nein. 2008, 2009?
Ja. Steht der hier drin.
Aber der... Boah, kann sein.
Aber hier steht irgendwie ohne Nummer, also so ein Strich.
Irgendwas war da, aber frag mich nicht. Ich glaube, der hat dann nicht mehr gespielt oder ist gegangen oder irgendwie sowas.
Boah, ich guck mal in seinen Transfers, ne?
Irgendwas war da, ja. Aber einigen wir uns auf 10? Weil ich habe noch relativ viel zu dem Spiel.
Ah, nee, das ist noch, er ist gewechselt. Und Szynovek auch, okay. Daniel Adlon kennt man vielleicht auch noch. Kajubi, Alexander Esswein.
Jetzt wird's richtig dunkel.
Ja, gut, anderen. Mahir Jaglik als Stürmer kennt man vielleicht auch noch. Aber das war's dann schon. Ja, kommen wir zum Spiel.
Kimmich und Goretzka spielen nicht. Und beide spielen richtig gute erste Halbzeit.
Wieso spielen sie nicht? Kimmich ist noch krank.
Beide krank. Also ja. Beide krank. Wahrscheinlich Rhinovirus wie ich hier. Ja. Ich habe es mir nicht angeguckt. Es spielen wieder Pavlovic und Guerrero. Und das ist gut. Musiala wieder so Halbposition, tauscht viel mit Sané durch die Gegend. Thomas Müller spielt irgendwo.
Da, wo er gebraucht wird.
Ist auf dem Spielfeld. Auch immer gut, wenn Thomas Müller auf dem Spielfeld ist. Harry Kane auch da, auch immer gut, wenn der auf dem Spielfeld ist. Das ist schon alles ziemlich gut. Und dafür, dass das wirklich eine Bayern-Mannschaft auf der letzten absoluten Rille ist, ist man gut im Spiel. Das ist doch relativ viel mehr, als ich erwartet habe. Man hat in der ersten Halbzeit 70% Ballbesitz und man macht zwei Tore. Die sieht man so nicht alle Tage und sind es sogar ein bisschen wert, sich die zumindest mal anzugucken. Thomas Müller mit einer Halbfeldflanke mit links auf den Kopf von Jamal Musiala. Und der macht im 100. Bundesligaspiel sein 26. Tor. Das ist ein zweites Kopfballtor.
Ein zweites Kopfballtor?
Ja.
Ich hätte gedacht, das ist ein erstes.
Nee, ich habe extra nachrecherchiert. Der hat irgendwann schon mal eins gemacht.
Okay.
Ja, und dann kurz vor der Pause ist es wieder Thomas Müller. Zwei Assists. Ja, aber der wird ja immer kritisiert. Pass auf Harry Kane und der schraubt das Ding aus 22 Metern rein.
Und das ist für mich ein 100-Millionen-Tor. Weil der hat sich aufgedreht, der hat geguckt, er hat gesagt, ich schweiß das Ding jetzt oben rechts in den Winkel und dann macht er das.
Und das ist ein bisschen, ich bin bei Harry Kane beruhigt. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht genau sagen, aber der kann irgendwie alles. Der macht das alles immer sehr durchdacht. Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, Harry Kane erzwingt nichts. Ich möchte ihn jetzt nicht, also es ist ein ähnliches Level wie Lewandowski, aber bei Lewandowski war es irgendwie mehr Gewalt und dieses...
Mehr Athletik.
Ja, und irgendwie, also Lewandowski ist ja einfach eine Maschine gewesen bei Bayern.
Das ist Kane eigentlich nicht so ganz.
Nee, Kane
also körperliche Maschine, Lewandowski.
Ja, und auch irgendwie, also wie, der hat halt auf jeden Fall Reporter Tore gemacht.
Ja.
Bei Harry Kane ist da irgendwie ein bisschen mehr Varianz drin und der nimmt mehr am Spiel teil und mir gefällt das alles gut. Und Harry Kane ist auch vom Typ her für mich einfach so ein richtiger Erwachsener. Und dann hab ich nochmal geguckt, Harry Kane ist 2 Jahre jünger als ich. Aber wenn du mich fragst, wer ein richtiger Erwachsener ist, Harry Kane.
Kommt das aufgrund seiner Figur, oder?
Nee, weil der einfach so gefestigt im Leben steht, so Frau, Kinder, geht regelmäßig
zur Arbeit.
Vier Kinder, ja. Das ist eine Leistung. Also der ist auch da ein Topscorer.
Ja, da hat er auch gut getroffen.
Ja, aber einfach so von der ganzen Ausstrahlung und Persönlichkeit ist Harry Kane für mich ein richtiger Erwachsener. Das finde ich schwierig. Über die zweite Halbzeit möchte ich gar nicht so viel reden, weil da ist nicht mehr viel los. Nach dem Anschluss von Maxi Arnold wackelt Bayern nicht wirklich, aber mit Mal setzt die Weihnachtsmüdigkeit ein und die sehr, sehr harte, lange Hinrunde. Die
saßen schon alle am Tisch und am Ende gefuttert.
So ungefähr.
Es gab schon Ende in der Halbzeit.
Also rettet Bayern das Spiel über die Zeit. Wenn es so weitergeht, wenn Bayern die Saison so weiterspielt, sind sie auf Pace, die drittbeste Bundesliga-Saison aller Zeiten zu spielen.
Das wollte ich nämlich nochmal fragen.
Nur zur Einordnung.
Haben die nicht jetzt auch ihren Startrekord gesprochen?
Nee, nicht ganz. Also wenn sie beide Spiele gewinnen, haben sie 44 Punkte, Rekord sind 46. Also der Bundesliga-Hinrundenrekord sind 46 Punkte und wenn Bayern beide Spiele gewinnt, dem ist 38 Punkte, plus 6 haben sie 44. Aber dadurch würden sie, wenn sie nochmal so eine Rückrunde spielen, hätten sie 88 Punkte und das wäre die zweitbeste Punktausbeute der Bundesliga-Geschichte, die drittbeste. Okay. Bayern hat eine Saison mit 91 gespielt und mit 90. Einziges Problem, was Bayern gerade hat, das Bayer Leverkusen ist auf Pace, die zweitbeste Bundesliga-Saison aller Zeiten zu spielen. Weil wenn Bayer Leverkusen den Schnitt hält, haben die am Ende der Saison 90 Punkte.
Ja, das so. Ist ja brutal.
Ja, und Rekord, wie gesagt, Saison 2012, 2013 von Jupp Heynckes sind 91 Punkte. Nur mal so zur Einordnung. Generell gab es in der Bundesliga-Geschichte nur eine Mannschaft, die nicht Bayern München heißt, die über 80 Punkte geholt hat.
Das ist Dortmund gewesen.
Ja, 2011, 2012. Im zweiten Klubmeisterjahr.
Ja, genau.
Das war zu dem Zeitpunkt auch die beste Bundesliga-Saison der Geschichte.
Genau, und die Saison danach hat Bayern direkt, glaube ich, schon
Die 91 Punkte
gespielt. Die 91?
Ja.
Ah, okay. Ja.
Genau. Und generell ist es so, bester Zweiter aller Zeiten ist auch der BVB mit 78 Punkten und der Trainer Thomas Tuchel.
Ja gut, das ist auch, glaube ich, wird diese Saison geknackt.
Ja, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen.
Von Leverkusen oder von Bayern.
Ja, nur um mal einzuordnen, wie exorbitant gut diese beiden Mannschaften sind. Und auch, wo ich eigentlich hin will, dass diese Tuchel-Bayern-Mannschaft mir deutlich zu schlecht wegkommt, weil ich bin dann auf eine meiner Lieblingsseiten gegangen, auf X-Value, und habe mir die Hinrunde der Bayern mal statistisch analysiert. Und da haben wir, dass Bayern München aktuell Zweiter ist, nach Expected Points, aber Tabellenführer sein müsste. Und jetzt kommen so ein paar schöne Statistiken. Ich lese nur mal 3 vor. Ich lese 5 vor, weil es so schön ist und hier ist alles bunt. Bayern hat den höchsten Schnitt an Non-Penalty-Goals pro Spiel. Bayern hat den höchsten Abschlusswert für Nicht-Elfmeter-Tore. Bayern München hat die meisten öffnenden Pässe gespielt. Bayern München hat die meisten erfolgreichen Dribblings. Bayern München hat die meisten Torschüsse. Bayern München hat die zweitwenigsten langen Bälle der Bundesliga gespielt. Bayern München hat im Schnitt die zweitmeisten Pässe der Bundesliga gespielt. Auf Platz 1 ist Leverkusen. Bayern München hat die meisten Tore, die meisten Nicht-Elfmeter-Tore, den höchsten XG-Wert. Also statistisch gesehen ist Bayern München, wenn man nach X-Value-Statistiken geht, die beste Mannschaft der Hinrunde. Und nur weil man dieses unsägliche Spiel gegen Saarbrücken verloren hat, sage ich mal so, wird das relativ kritisch gesehen, was Thomas Tuchel da macht. Aber vom Output her und von den Statistiken ist Bayern München so gut wie seit Guardiola nicht mehr.
Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Ja.
Und also das liegt, glaube ich, auch mit daran, dass Bayern so schlecht gemacht wird, weil die nicht auf Platz 1 sind.
Hundertprozentig, ja.
Wäre Leverkusen hinter Bayern, der wäre nicht Welt in Ordnung. Dann wären das die Super Bayern.
Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass Bayern nicht Erster ist und formal ein Punkt, wenn man davon ausgeht, dass sie jetzt das Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen, hinter Leverkusen ist. was einmal zeigt, also wie gut Bayern ist, dass dieser Gedanke der Stabilisierung mit dem Trainerwechsel Nagelsmann zu Tuchel bis jetzt funktioniert. Es aber auch zeigen soll, was für eine absurde Saison Leverkusen einfach spielt. Das wollte ich damit auch einmal sagen. So, wie stark Leverkusen wirklich ist, auch im Vergleich zu allen anderen statistisch erfassten Bundesliga-Saisons. Ich habe aber jetzt aus reiner Fansicht, aus reiner Bayern-Fansicht die Hoffnung, dass Bayern noch 2, 3 interessante Spieler holt in der Rückrunde, dass das eine wirklich gute Saison werden kann.
Ja, kann es. Wird es wahrscheinlich auch. Also, wie gesagt, es liegt wirklich daran, dass jemand auf Platz 1 ist und nicht Bayern München.
Ja, es ist wirklich so. Und ich habe ja auch ein bisschen die Hoffnung, wenn wir einen kurzen Ausblick wagen, in einem engen Champions League Viertelfinale traue ich eine Thomas Tuchel Mannschaft eher zu, dreckig 2-1 weiterzukommen, als wie Nagelsmann.
Ja, ja klar, safe. Auf jeden Fall.
So viel dazu. Abschließend möchte ich noch sagen, dass Thomas Müller seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat und damit nächstes Jahr in sein 25. Bayern-Jahr geht. Als Nummer 25. Ne, der ewige Thomas. Und damit würde ich zu Stuttgart gegen Augsburg kommen, wenn du nichts mehr zum Spiel hast oder zu Bayern München oder zum VfL Wolfsburg. Nico Kovac ist immer noch Wolfsburg-Trainer. Warum?
Ja, das... Ja, muss ich schon wieder anfangen zu husten.
Zu Recht aber auch.
Zu Recht. Ja, ist die Frage, wie lange, ne? Da gibt es ja keine Informationen, ob das da eine Elefantenrunde gab. Weiß ich nicht.
Also nee, das ist aber auch so ein Trainerwechsel. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es kurz nach Weihnachten einfach so durchsickert. Mit Mal ist er nicht mehr Trainer.
Ja, sind halt 10. Was ich glaube, eben den Arsch gerettet hat, ist halt der Sieg vom letzten Spieltag gegen Darmstadt.
Hundertprozentig. Und wenn das das Argument ist, was dir den Arsch rettet, weiß ich nicht, ob das richtig gut läuft.
Ja, weil wenn du tabellarisch schaust, sonst wärst du nur, wenn du das verloren hättest, hättest du -8 Dinger und dann wärst du 13.
Ja, und dann wäre er weg.
Ja, dann wäre er weg. Dann wäre er ziemlich mit großer Sicherheit weg.
So ist er noch da. Ich weiß nicht, wie lange. Ich könnte mir vorstellen, dass da nach Weihnachten was kommt.
Meinst du vor Weihnachten?
Nee, ich glaube danach erst tatsächlich. Einfach so ein subjektives Gefühl, weil es irgendwie zum VfL Wolfsburg passt. Und irgendwie müssen die Oliver Glasner noch ein Weihnachtsgeschenk machen.
Ach nee, der soll im Sommer Dortmund-Trainer werden.
Ach, jetzt auf mal Olli Glasner für den BVB.
Ja, wieso jetzt auf mal? Immer die ganze Zeit.
Ach stimmt, du warst gar nicht kritisch. Das sind meine Kollegen Chris und Kai. Die sind nicht so Oliver Glasner überzeugte. Oder Sebastian Hoeneß. Vielleicht ist der ja auch einer für den BVB nächste Saison.
Würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Aber
dann bringt der Dennis Undaff einfach mit.
Ja, aber er wird wieder vereint mit Gyrassi. würde ich sehr, sehr gerne sehen, aber ich glaube nicht, dass er von Stuttgart weggeht.
Weiß ich nicht. Lass uns erstmal auf das Spiel eingehen, was Stuttgart gespielt hat. Die haben nämlich gegen Augsburg gespielt und am Ende 3-0 gewonnen. Es ist jetzt schon...
Souverän 3-0 gewonnen.
Es ist jetzt schon das prädestinierte Stuttgart-System mit Gyrassi und Undaff. Und das funktioniert ziemlich gut und sorgt auch dann dafür nach einer ziemlich coolen Eckenvariante, dass Dennis Undaff zum 4. Mal das wichtige 1-0 für den VfB schießt.
Oh, das 4. Mal?
Ja, so ein
1-0?
Ja, 9 Saisontore, also 4 Mal das 1-0.
50% seiner Tore waren das wichtige 1-0.
Ja, nicht ganz. Dadurch nicht, weil jetzt war sein 9. Saisontor, also aber,
fast,
ja, aber
fast. Okay, ja, das ist gut. Aber ich glaube nicht, dass es eine Variante war.
Also ich sag mal so, beim VfB läuft es gerade so gut, dass es so ein typischer Move ist, wenn alles klappt und du
klappt
richtig
auch
Bock
das.
Hast.
Stehst du unten im Abstiegskampf, klappt das nicht.
Nee, dann geht der Ball entweder vorher ins Aus oder der kloppt den irgendwie 8 Meter übers Tor in den Fangzaun.
Ja.
Ja, aber das ist so eine Variante, wenn alles läuft, dann schlägst du auf seine Ecke und die geht rein.
Ja.
Vorlage, Angelo Stiller. Für mich, ich sag's jetzt ehrlich, deutsche Frankie de Jong. Ich bin soweit. Angelo Stiller, deutsche Frankie de Jong.
Ja,
der spielt einfach zu gut und es ist auch so, wie er das 3-0 von Chris Führig vorbereitet mit dem öffnenden Langball.
Das Tor, überragend. Überragend. Der Pass und das Tor selber von Führig, das war geil.
Ich sag ja auch ehrlich, um gleich den nächsten Superlativ hier reinzubringen, Führig, Gyrassi, Undaff, VfB-magische Dreieck der Moderne. Ich sag's dir, wie es ist. Undav ist Bobic. Gyrassi ist Elba. Führich ist Balakov.
Ja. Nee.
Komm. Doch.
Doch, sag
doch. Also schon noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Swag, glaube ich.
Ja, und.
Aber die hatten weitere Trikots in den 90ern.
Positionstechnisch passt auch nicht so ganz.
Es geht ums Feeling, nicht um die Position. Also so einen klassischen Spielmacher wie Balakov. Also, Krasimir Balakov wird heute dritte Liga spielen. Also, so realistisch muss man ja sein.
Ja, weil er sich halt nicht bewegt hat, ne?
Ja, genau. Also, der war so ein richtig, richtig guter Fußballer. Aber im modernen Fußball hätte er nicht stattgefunden. Der wäre von Leuten wie Carrasco und Angelo Stiller einfach aufgefressen worden.
Ja.
Also, da wäre der gar nicht aufgefallen.
Ja. Ja, aber die am, also was, Erin Demirovic, ja, Demirovic heißt er.
Ja.
Im Nachgang, im Interview, ich kann nicht mehr reden, ey, im Interview gesagt hat, dass er noch nie so hergespielt wurde wie in diesem Spiel. Selbst vom Bayern München nicht.
Da ist was dran, weil Stuttgart hat wirklich, wirklich gut gespielt. Und Stuttgart, also wenn man jetzt den Vergleich nimmt zu Leverkusen, bei Leverkusen ist das einfach, also pure Dominanz und Selbstvertrauen. Und bei Stuttgart ist das einfach ein gutes Rüstzeug, um Swag zu haben. Also irgendwie bei Stuttgart habe ich immer das Gefühl, die haben einfach Bock zu ballen. Weil die irgendwie wissen, das ist jetzt die Welle, das ist unser Jahr und wir müssen die jetzt irgendwie reiten und wir gucken mal, was passiert. Dann schlägt Angelo Stiller halt mal so eine Ecke, ja, Undav macht die halt rein. Dann klopfe ich den Ball halt mal Diago einfach in die Schnittstelle. Ja, Führich macht den halt mit anderthalb Kontakten einfach rein. So.
Ja.
Und wenn Gyrassi mal daneben schießt, ja, den nächsten schießt er halt rein. So. Ja. Und uns kann irgendwie nichts passieren, weil wir Waldemar Anton hinten drin. Ja. Klingt komisch, ist aber so.
Ja. Und dann Axel Zagadou.
Ja, ich weiß nicht, wo. Also. Wo
wie, was der, Sebastian Hoeneß mit diesem Menschen gemacht hat?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Kann Sebastian Hoeneß Französisch?
Weiß ich nicht, ist ihm bestimmt zuzutrauen. Aber das ist eine Entwicklung, die habe ich so auch gar nicht in dem Spieler mehr gesehen.
Nee.
Weil, also Zagadou war ja quasi der Meme-Vorgänger von Niklas Süle.
Ja.
Also, das muss man ja so sagen. Und selbst sein erstes Stuttgart-Jahr war ja auch nicht gut. Und wenn ich mich daran erinnere, dass Bruno Labbadia gesagt hat, ein Spielertyp und ein Spieler wie Enzo Milo bringt mir gar nichts.
Ja.
Weiß ich nicht, ob er das jetzt noch so sieht, wenn er den unter Hoeneß spielen sieht.
Ja. Ja, ich weiß es auch nicht, aber haben gut gespielt, haben wieder gewonnen, sind jetzt
Dritter.
Ein Bleiben Punkt vor Leipzig, vier hinter Bayern.
Und ich sag dir auch ehrlich, das einzige Argument, warum Gyrassi im Winter gehen könnte, ist Geld. Ansonsten ergibt es gar keinen Sinn, dass der im Winter geht. Und ich hoffe wirklich inständig, weil im Sommer hätte es wahrscheinlich schon jemanden gegeben, der diese Ausstiegsklausel zieht von irgendwie 15, 17, schieß mich tot, Millionen. Und hätte gehen können. Er hätte gesagt, nee, er möchte in Stuttgart bleiben. Ich bin mir sicher, sein Einnahmepotenzial, seinem Marktwert und den Abnehmern passiert nichts, wenn er die Saison in Stuttgart zu Ende spielt. Der Markt für Gyrassi ist auch im Sommer noch da.
Ja, definitiv. Absolut, das glaube ich auch. Er sollte nicht wechseln.
Und ich könnte mir vorstellen, er hat 17 Tore in 14 Spielen. Wenn der 30 macht, ist der Markt im Sommer
noch größer
und noch besser. Und dann gibt es auch Vereine, die noch ein bisschen mehr Geld bereit sind zu zahlen als im Winter.
Ja, definitiv.
Und dann hast du nicht sowas, in dem du wirst aus dem Umfeld rausgerissen, dann wechselst du zu irgendeinem Premier League-Verein, der dir zum Beispiel Geld zahlt. Genau, aber irgendwie so ein Verzweiflungsmove macht oder West Ham oder sowas. Das funktioniert immer nicht. Und da siehst du ja auch Spielern wie zum Beispiel Sebastian Haller, der genau diesen Schritt gemacht hat, der in Frankfurt wirklich der überragende Stürmer war, denn für 50 Millionen zu West Ham hat gar nichts geklappt. Dann ist er zu Ajax, ganze Liga zerschossen. Und was der kann, hat man ja in der Rückrundenletzung in Dortmund gesehen.
Ja.
So, das ist manchmal einfach ein Umfeldding und deswegen hoffe ich einfach, dass Gyrassi stark bleibt und im Winter nicht geht, weil ich möchte zumindest diese eine Saison in dieser Konstellation zu Ende sehen.
Du möchtest das magische Dreieck noch sehen.
Ja.
Ja.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich, ich finde den VfB ja auch gut. Ich fand ihn vor der Saison jetzt nicht Platz 3 gut. So nee, ehrlich bin nee. Ich ja auch.
Das ist auch so witzig. Ich habe mit meinem Kollegen über das vorletzte Spiel gesprochen oder geschrieben. Und wie er geschrieben hat, es hat sich so angehört, als ob VfB Stuttgart der FC Bayern München wäre. Ja, ich so, in welcher Welt lebst du denn? Schon eine Saison gut, vielleicht sind sie nächste Saison auch noch gut. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht so groß.
zumindest, oder dass sie nicht Dritter gut sind, sondern wie da, wo wir sie auch verortet haben, einstelliger Tabellenplatz gut.
Ja, genau. So, also da klappt momentan ganz viel und alles. Du weißt ja auch nicht, nach so einer Saison, wer denn dann da noch spielt.
Also wenn es nach den normalen Gesetzen des Marktes läuft, von der ersten Elf mindestens 6 Leute nicht mehr.
Ja, 6 ist ein bisschen viel, aber 2 bis 3 Topspieler sind halt weg. Die Spitze ist weg.
Mehr, glaube ich. Wirklich mehr. Also die sind alle, also wenn es weiterläuft, ist Gyrassini ist ja nicht mehr da, dann zieht VfB die Kaufoption für UNDAF und dann ist er direkt weg. Fürich ist weg, Milo ist weg.
Anton ist weg.
Anton ist weg und ich würde so sagen, Anton Schiller ist fast wieder weg. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er bleibt, weil der so ein enges Verhältnis zu Sebastian Hoeneß hat.
Das denke ich auch.
Aber möchte ich gerade noch nicht dran denken.
Oder die gehen beide zu Borussia Dortmund.
Meinetwegen. Sollen sie machen. Da ist zwar der Onkel wahrscheinlich was gegen, aber der wird ihn nicht aufhalten.
Nee. wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Zum letzten. Dann haben wir es geschafft. Wir werden an der 2-Stunden-Marke kratzen. Es wird die längste Doppel-8-Folge all time. Und dabei sprechen wir einfach nur eine englische Woche. Heidenheim gegen Freiburg. Und es ist das Duell der dienstältesten Trainer der Bundesliga. Wir sehen Schmidt gegen Streich oder 2007 gegen 2011. So lange sind die Männer respektive schon im Amt. Ein absolutes Novum im Fußball. Etwas, was man heutzutage selten sieht. Was man auch die Saison selten sieht, ist ein Heidenheim ohne Jan-Niklas Beste. Der ist mich krank. Der kann nicht spielen. Und Vincenzo Grifo sitzt bei Freiburg auf der Bank. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Freiburg geht in Führung, Vorbereitung, Merlin. Ich wusste, dass der so einen Zauberernamen hat.
Ja.
Ne? Erzähl mir was zu Merlin Röhrl.
Ja, Bombentyp. Ich habe ihn ja schon vor der Saison ein bisschen Spotlight auf ihn geworfen und gesagt, ey, das könnte ein Überraschungsspieler sein. Das ist ein Breakout-Spieler bei Freiburg oder gerade in der Liga. Und in diesem Spiel 2 Torvorlagen.
Ist er. Also er ist wahrscheinlich dieser Breakout-Spieler, zumindest bei Freiburg. Und die Story ist ja auch ganz interessant, weil du ihn ja in unser Preview relativ prominent gefeatured hattest und dann hat er am Anfang ja gar nicht gespielt.
Nee.
Aber du hast gesagt, ich glaube an ihn, das ist mein Junge, das ist mein Mann. Und er hat sich reingespielt und ist inzwischen nicht nur auf unserem Radar, sondern auch auf dem Radar von ein paar weiteren anerkannten Fußballexperten. Und der könnte aufgrund seines Gesamtpakets der nächste Freiburger Nationalspieler oder großer Abgang werden, wenn er sich so weiterentwickelt.
Ja, das ich muss wohl kurz in den Aufstellungen schauen. er spielt aber immer nur, glaube ich, wenn Freiburg nicht mit Doppelspitze spielt. Was sie natürlich die letzten 3 Spiele gemacht haben. Ich muss mal kurz auch gucken, ob sie gegen Mainz auch ohne Doppelspitze gespielt haben. Nee, aber da hat er 2. Spitze gespielt. Ja, aber er gibt das zurück, das Vertrauen zurück, was ich ihm gegeben habe am Anfang der Saison. Bereitet 2 Tore vor, reicht aber leider nicht zum Sieg.
Nee, weil Heidenheim eine sehr, sehr gute, sehr, sehr konzentrierte Leistung an den Tag legt. Und ich finde, da muss ich jetzt den Vergleich zum 1. FC Köln ziehen, auch ein bisschen zu Darmstadt. Heidenheim hat die Spieler, die du im Abstiegskampf brauchst, um eine Chance haben, drin zu bleiben.
Die Mentalitätsmonster.
Einmal die Mentalitätsmonster. Dazu kommt von Frank Schmidt eine klare Spielidee, was dazu führt, dass sie zum Beispiel gegen Bayern einfach nicht abgeschossen werden, sondern lange gut im Spiel sind und am Ende, ich sag mal, aufgrund von einem Tick fehlenden individuellen Qualität verlieren. Aber du hast Beste, den wir letzte Woche schon am Wochenende, glaube ich, besprochen haben, 13 Scorerpunkte. Dingchi macht auch schon sein 6. Tor. Und Tim Kleindienst ist einfach der perfekte Heidenheim-Stürmer. Weil der ist genau so ein Zwischending zwischen 1. und 2. Liga. Also in der 2. Liga ist der halt ein 15-Plus-Tore-Stürmer.
Ja.
In der 1. Liga kommt er aufgrund von seinen, ich sag mal, Fähigkeiten an ein relatives Limit. In Heidenheim ist es aber egal, wenn der mal 6 Spiele nicht trifft. Der spielt trotzdem, weil er das Vertrauen hat, weil er einfach, also Kern dieser Mannschaft ist, ein wichtiger Führungsspieler ist und einfach dieses Brennglas und dieser Fokus auf Heidenheim und die Spieler am geringsten ist in der ganzen Bundesliga. Und deswegen, also niemand würde eine Kicker-Schlagzeile machen, Kleindienst seit 6 Toren ohne Treffer.
Wird ein Tim Kleindienst dem 1. FC Köln gut tun?
Nee, weil dann das Brennglas schon zu groß ist. Wenn Tim Kleindienst 6 Spiele für den 1. FC Köln nicht trifft, steht es nämlich im Kicker. Und bei Heidenheim steht das halt nur in einem Nebensatz. Und das ist der Vorteil.
Ein Heidenheimer Rundschau.
Ja, oder in der Spielberichtsanalyse vom Kicker, aber dann als abgetrennter Nebensatz. So Kleindienst seit 6 Spielen ohne Tor.
Ich muss kurz nochmal korrigieren. Röhrl hat nicht das, das zweite Tor vorbereitet. Es geht auf das Konto von Doan.
Stimmt, das war der Elfmeter.
Ja, genau.
Da auch nochmal die Frage an dich, war das einer? Das wäre nämlich tatsächlich mein nächster Punkt gewesen.
Boah, ich habe den gar nicht mehr so vor Augen. Ich muss ihn mir nochmal anschauen.
Es ist eigentlich nur eine Grätsche. Doan geht mehr oder weniger vorbei, kriegt dann den Kontakt und entscheidet sich, ich nehme den mal. Also der ist sehr, sehr gewollt, aber man kann den schon geben, weil der Kontakt da ist. Es ist aber auch ehrlich gesagt einfach clever gemacht.
Ich bin noch beim Tor von Dingschi. So, da ist das Dings, zack. Höhler, Doan. Ja, Einladung angenommen, würde ich sagen, ne?
So finde ich nämlich auch. Also du musst ihn wahrscheinlich geben, aber es ist einfach schon eine ärgerliche Situation.
Boah, den... Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich.
Ja, und dann tritt Höhler zum Elfmeter an. Fand ich ehrlich gesagt ungewöhnlich, da Grifo mal nicht zu sehen.
Ja, der war nicht auf dem Platz, ne? Ja.
Dadurch geht Freiburg wieder mit 2-1 in Führung. Aber Heidenheim bleibt im Spiel und schafft es sich für die gute, couragierte Leistung am Ende zu belohnen gegen wieder nicht schwache Freiburger, die ja gute letzte Wochen gespielt haben.
Ja.
Und generell ein gutes Jahr 2023. Und wir haben den Freiburger ja diese Abgeklärtheit und Souveränität attestiert.
Und ich hätte eigentlich gedacht, ich habe es in der Konferenz geguckt und das steht jetzt 2-1. Das Ding ist durch. Das spielen sie so runter.
Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Weil das genau die Qualität ist, die Freiburg gerade die letzten Wochen zum Beispiel in Wolfsburg und so gezeigt hat. Und ich dachte gerade gegen Heidenheim wird es so sein. Aber nichts da. 2-2, Tim Kleindienst. Und dann in der 93. Minute ein ärgerliches Eigentor von Matze Ginter.
Ja.
Kann er nichts für. Also nicht viel.
Ja, es ist halt ärgerlich. Atopolo kommt da so ein bisschen ran.
Aber so entscheidend, dass er sich über die Füße fällt.
Ja, und Ginter kann seine Füße nicht so schnell sortieren. Dann ist der Ball im Tor.
Ja, und dadurch Heidenheim dritter Sieg in Folge und nur noch 4 Punkte bis Europa.
Das ist krank, ne?
Ja, und ich glaube 10 Punkte zum Relegationsplatz. Also Heidenheim spielt gerade so, als hätten sie nichts mit dem Abstieg zu tun.
Nee. Und holen sie nur 75% der Punkte, die sie jetzt schon haben.
Dann haben sie 35, ne, glaube ich.
Und das reicht für einen Nicht-Abstieg.
Ja, dann sind sie auf jeden Fall überm Strich. Dazu, letztes Jahr war der Strich bei Stuttgart. Das möchte ich abschließend noch sagen. Die Relegation gespielt haben mit 33 Punkten. Stuttgart hat nach der Hinrunde, den 16 Spielen, die aktuell gespielt sind, 34. Also nach 16 Spielen hat Stuttgart einen Punkt mehr als in der ganzen letzten Saison. Ja, das wollte ich noch sagen.
Hast du noch was zum Spiel? Nee, ne?
Nee.
Dann müssen wir noch den Spieler des Spieltags wählen.
Ja, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach.
Also, es gibt nur zwei Spieler. Das ist entweder Bibu oder Patrick Schick.
Angelo Stiller. Zwei Torvorlagen, überragende Leistung. Ich würde aber mit Patrick Schick gehen.
Ja, ich würde auch eher mit Patrick Schick gehen, weil er 3 Tore gemacht hat.
Und lupenrein Hattrick.
Bibu nur 2 gemacht.
Und gegen Darmstadt.
Ja gut, Bochum.
Vorher 5 Spiele nicht verloren.
Ja, aber...
und die Art und Weise, und die
Bibu hat 2 vorbereitet, ne? Und 3, 2,5 das Vorbereitung wird auch auf Bibu gegangen vom Vorfeldmeter. Aber ich gehe da schon mit Schick, der 3 Buden gemacht hat, nachdem er 500 Jahre verletzt war.
Das erste Startelf-Einsatz und auch einfach, wie gesagt, lupenreiner Hattrick und die Art und Weise. Also er macht einen Elfmeter rein, er macht ein starkes Torjägertor und er macht ein Standard-Kopfballtor. Also es kann nur über Patrick Schick gehen.
Ja, absolut.
Und damit würde ich sagen, Patrick Schick, unser Spieler des Spieltags. Und wir sind durch mit der Folge.
Genau. Und wir wünschen euch besinnliche Weihnachtstage, eine geile Gans oder Ente zum Essen.
oder Fisch oder Würstchen oder Kartoffelsalat, ja, was auch immer ihr zu Weihnachten esst.
Und kommt gut ins neue Jahr. Knallt nicht so wie Patrick Schick am Wochenende gegen Bochum.
Ganz genau. Und wir gehen damit auch in die Winterpause.
Genau.
Zumindest für 2 Wochen.
Genau, sind zurück am 2. 3. Januar. Ich glaube, 3. Januar kommt die Folge raus. 2. Januar nehmen wir auf. Da werden wir einen kleinen Einblick geben, welche Vereine doch was auf dem Transfermarkt machen sollten und welche Spieler sich Dortmund bzw. Bayern holen sollten.
Ganz genau, da gibt es wieder eine Transfer-Sonderfolge. Dann gibt es noch eine Folge zwischendrin und am 12. bis 14. geht dann ja auch die Bundesliga schon weiter und dann sind wir wieder im normalen Rhythmus. Also am 15. ganz regulär mit dem 17. Spieltag sind wir zurück.
Genau. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir es mit der Aufnahme machen, weil ich bin da in Kapstadt.
Ich bin da in Warnemünde. Ist nicht ganz Kapstadt, aber auch nicht da.
Ja.
Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt klären. Wie schon gesagt, wir wünschen euch eine gute Zeit, schöne Feiertage und hört den Podcast, liken, kommentieren, teilen, alles Mögliche und am besten irgendwie das Ganze in Threads einbinden, weil Threads ist der neue heiße Scheiß und gerade funktioniert der Algorithmus noch nicht. Also Doppelacht da pushen, könnt ihr helfen.
Genau.
Vielen Dank.
Reingehauen.
Ciao.